Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Also wenn ich jetzt sterbe, sind wir ehrlich, Freunde, dann wäre mir total wichtig, wenn du nochmal guckst. Ich habe nämlich hier ein Carsharing-Car gemietet.
Oh ja. Ja, dann
wenn du an mein Handy gehst und das beendest, die Miete.
Du hast es reserviert,
Die ersten, die sich melden, sind diese Carsharing-Leute.
Wahrscheinlich.
Das sind die großen, das ist die Leerstelle, die ich hinterlasse.
Ja. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid und es lohnt sich definitiv, denn heute habe ich einen super Gast bei mir. Er ist ein fantastischer Komiker, ein fantastischer Stand-Up-Comedian, der äußerst präzise und sehr, sehr gelungene Jokes und Punchlines schreibt. Aber nicht nur das, er ist auch Moderator, er ist Podcaster, er ist ein sehr präziser, genauer Beobachter und als wäre das alles nicht genug, kommt er auch noch vom Niederrhein. Deswegen herzlich willkommen hier heute bei mir, Till Reiners.
Dankeschön. Kommst du auch vom Niederrhein?
Ich komme nicht vom Niederrhein, aber meine beste Freundin und ihre ganzen Jungs kommen tatsächlich auch aus Geldern. Du kommst ja aus Geldern.
Ach geil, ja tatsächlich, also da bin ich aufgewachsen, ja.
Meine beste Freundin kommt aus Sonsbeck.
Ja, kenne ich natürlich auch.
Und die kommen aus Geldern. Ihre Kumpels, mit denen sie eine Band hat, kommen aus Geldern.
Wahnsinn. Ich glaube, die Leute können nicht genau einordnen, wo der Niederrhein ist. Wir müssen das, glaube ich, kurz klarstellen.
Ja, holländische Grenze, ne?
Genau, holländische Grenze, ganz links quasi, ja, okay. Mittellinks so, in Deutschland.
Der Niederrhein ist ja eine sehr erstmal unspektakuläre Landschaft.
Absolut. Es ist richtig verrückt. Es ist einfach flaches Land.
Es ist halt Holland. Man merkt so, dass da Holland losgeht quasi.
Ja, stimmt. Ja, hast du vollkommen recht. Es ist einfach platt, passiert wenig und dann gibt es die berühmten schönen Ecken.
Ja, Xanten. Das berühmte Römer-Fort
Xanten. Da gibt es das APX, den archäologischen Park Xanten gibt es da. Ja. Das ist noch ein altes Amphitheater. Das habe ich geliebt früher als Kind und finde ich auch immer noch geil. Ja,
als Kind fand ich es auch voll geil.
Ja, finde ich auch immer noch geil. Würde ich jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt nochmal so eine Revival-Tour mache, dann würde ich da auch nochmal hin.
Da war auch einmal Wetten, dass, ne? In dem Amphitheater.
Wirklich? Mhm. Ja, das geht absolut angemessen. Ja. Das sind ja eigentlich die Brot und Spiele der Neuzeit.
absolut. Da war, also kann ich mich noch dran erinnern. Einmal war da Wetten, dass, das war sehr aufregend, weil das ja quasi bei uns allen in der Nähe war. Also ich komme auch aus dem Rheinland, aber eher so Richtung Köln-Bonn.
Ja, da ist man schon, da hat man auch einen anderen Bezug zur Welt, würde ich sagen.
Ja, da ist etwas kosmopolitischer.
Kosmopolitischer und ich würde sagen, Rheinländer immer gut gelaunt, da gibt es das Dogma der guten Laune. Ja. Und beim Niederrhein ist es auch so, aber der Niederrheiner kriegt es nicht mehr hin. Also ich würde sagen, Niederrheiner sind so depressive Rheinländer.
Aber natürlich auch bekannt für seine tiefgründige Kabarett-Tradition. Also Hüsch ist ja sozusagen der große Name, der über dem ganzen Niederrhein schwebt.
Genau.
Für jeden, der von da kommt.
Ja, den durfte ich sogar noch kennenlernen. Ja, Hans-Dieter Hüsch, alter Kabarettist, der hat immer vom Niederrheiner auch gesprochen, wie der Niederrheiner so ist. Und es stimmt wirklich ein bisschen, dass die Leute sich so, die treffen sich und versuchen sozusagen den Kölner zu imitieren, aber es wird nichts. Es ist immer so, man startet so mit guter Laune, aber eigentlich haben auch beide keinen Bock aufs Gespräch. So ein bisschen so, also habe ich immer das Gefühl, so das ist ein bisschen so das niederrheinische Grundfeeling.
Ja. Mhm. Ich kenne das so von meiner Freundin Susi, die eben wie gesagt aus Sonsbeck kommt. Die war auch schon mal hier im Podcast, das ist die Sängerin von Klee. Und die hat auch so eine sehr schnoddrige Art, in die ich wahnsinnig verliebt bin, aber die so, die ist so ganz schnell auch genervt.
Ja.
Das finde ich wahnsinnig lustig.
Ja,
so eine lustige Art.
Ja, ist doch scheiße.
Ja, ja, genau.
Genau, das gibt es auch. Ja, ja, absolut. Genau, da merkt man auch so ein bisschen so, dass es auch nah am Ruhrgebiet ist.
Genau.
Ich bin ja geboren in Duisburg und das ist die Stadt, wo Ruhrgebiet und Niederrhein aufeinanderstoßen. Das ist sowohl Ruhrgebiet als auch Niederrhein.
Hey, also Duisburg?
Ja.
Mörs ist ja direkt neben Duisburg.
Ja.
Und Mörs war vor der Wende Deutschlands kleinste Großstadt, glaube ich. Entweder größte Kleinstadt oder kleinste Großstadt, eins von beiden.
Wahrscheinlich die kleinste Großstadt, aber 100.000 geht's los, ne?
Ja, ja, genau. Irgendwie so.
Genau, und das hat dann Trier den Rang abgelaufen. Das ist, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen mit Trier. Das weiß ich deswegen, weil ich da studiert habe.
Na.
Ja, weil jetzt haben wir ja richtig, also jetzt, wir starten richtig geografiemäßig. Wie so zwei Leute, die sich so gegenseitig übertrumpfen. Ja, und ich habe bei Wikipedia auch noch diesen Artikel gelesen. Richtig, richtig merkwürdig.
Ich rede einfach so gerne über Niederrhein. Ich mag den Niederrhein. Ich habe ein großes Herz für Niederrhein.
Ja, das ist echt sehr schön. Das habe ich noch nie gehabt. Ja. Wirklich nicht.
Du warst froh, dass du da weg warst.
Ja, schon, dann irgendwann, ja. Und ich finde, also sonst ist es auch immer so, es gibt einfach so viele, Niederrhein an sich ist einfach so eine Region, die ist für Leute, die außenstehend ist, einfach nichts.
aber es kommen halt so viele coole Leute. Also ja, meine Freundin Susi, ja, ihre Band, Johannes Oerding
kommt daher, ist mit mir zusammen auf der Schule gewesen.
Den kennt auch jeder, weil sein Vater ja eine Arztpraxis
kennt
hat.
Kennt jeder.
Natürlich. Jeder kennt die Oerdings.
Ja, richtig. So ist es wirklich. Und er hat gespielt beim Groove Keller und ich war damals beim, aber hab ich ihn gesehen da, wie er gespielt hat.
Aber er ist nicht aus Geldern, der kommt aus einem anderen Kaff.
Das kann sein, aber er ist am Friedrich-Spiel-Gymnasium zur Schule gegangen, ja, und ich auch. Ja. Aber 4 Jahre vor mir, ein bisschen älter ist er.
Ja.
Genau, ja, genau. Niederrhein wird immer so eingeordnet, so, also es gibt auch viele Leute, die kennen gar nicht NRW, würde ich sagen, auch ja, aus, so in Deutschland ist dann auch immer so, ah ja, so im
die
Westen,
ja,
da war ich noch nicht.
Köln ist Ruhrpott und so.
Genau, ja, ja. Und da gibt's dann, genau, das wird dann so richtig verrückt, aber natürlich rasten ja genauso dann Leute aus, wenn man sagt, ihr kommt aus Bayern, wenn ihr aus Nürnberg sind, da ist ja dann auch großes,
ja,
große Aufregung, ja, 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 weil das ist ja Franken, das ist was ganz anderes,
ja,
und so.
Ja. Ja, oder, ja, so. Oder wie in, also in amerikanischen Filmen, bei Charlie in der Schokoladenfabrik, wo der Junge aus Düsseldorf aus so einer Fachwerkstatt kommt.
Ja, richtig.
Da ist es dann ähnlich.
Ja. Also
Düsseldorf, ja, ist ja auch kein Ort. Also Düsseldorf kann man ja auch wirklich unter den Tisch fallen lassen, finde ich.
Ja,
aber für Niederrheiner ist das wahrscheinlich schon ein wichtiger Bezugspunkt.
Absolut wichtiger Bezugspunkt. Da bin ich hingefahren, hab Tokotronic gesehen das erste Mal.
Ja.
Da fährt man dann hin mit 18, 19 und da ist halt was los.
Ja.
Sonst gibt es halt nur Duisburg und Krefeld. Und Düsseldorf ist dann aber meistens noch, ist ja ein bisschen die gehobenere Stadt.
Ja.
Und ja, da gibt es ja dann zumindest dann so eine linke Gegenkultur da noch in Düsseldorf, das was ganz spannend ist. Sonst ist Düsseldorf dann so wie das Image, finde ich.
Gilt Krefeld eigentlich auch? Ist Krefeld auch noch Niederrhein?
Ja, glaube ich schon.
Beides
sagen, ja,
schon, ne?
Da habe ich Zivildienst gemacht, ja,
ah, ja.
In Krefeld. Das war auch. Das sind die ersten.
Dax Werner kommt auch vom Niederrhein.
Dax Werner?
Ja.
Du meinst den.
Von Screenshots und der auch in der Titanic schreibt.
Ah, den kenne ich nicht.
Ah, ja.
Ich kenne
ja
nur Götz Werner oder den Mann vom DAX, Mr. DAX kenne ich ja auch.
Oder
den hätte ich jetzt
anzubieten. Oder den Börsenindex, den deutschen Aktienindex.
Siehst du, ja, und das ist ein niederrheinisches Gespräch, dass man sagt, man kann nichts zu der Frage sagen, bietet aber was anderes,
ja,
an,
ja,
aus Nettigkeit. Ja. Und das meine ich so ein bisschen mit, ja, dann versucht man so unbeholfen, das nochmal so mitzumachen.
Naja.
Ja.
Das ist so ein bisschen, aber das ist jetzt machen wir langsam so Konrad Beikircher Kabarett, dass man so ein
wow, wie gut bist du denn drin im Thema?
Wie
das ist ja
denn
unfassbar, wie du
ich
Kabarett kennst.
Ich liebe Konrad Beikircher. Meine Eltern sind große Kabarettfans.
Das ist unfassbar.
Ich habe ganz viel abbekommen und ich mochte das auch immer.
Ja, okay, Konrad Beikircher, ja, genau. Auch ein, der lebt aber noch, ne?
Ja, ja, der ist ja genau. Bonner eigentlich, also eigentlich Tiroler. Dann nach Bonn gezogen und sich dann so in alles Rheinländische verliebt und,
ja,
da, und jetzt erklärt er das den Menschen sozusagen.
Den habe ich, meine damalige Freundin hat mir da eine Karten geschenkt von,
ja, ja,
Konrad Beikircher, so 15 Jahre her oder so.
Ja.
Und der ist der Meister der Abschweifung.
Das stimmt.
Kommt dann immer wieder zum Punkt zurück, das ist so der Gag bei ihm,
ja,
so ein bisschen fast wie bei Harry Rowold.
Ja.
Und ja, das ist cool, aber fand ich gut. Also ist ja ein ganz anderer Style so,
ja,
natürlich,
ja,
noch ein guter alter Kabarett-Style,
ja, ja, absolut. Ja, absolut.
Aber ich mochte es trotzdem.
Ich finde das auch so schön, auch so in der Vorbereitung bei den Sachen, die ich so von dir gelesen habe und so, weil du ja auch viel so auf Kabarettpreisen sozusagen auch mitgemacht hast,
ja,
und so, dass du jemand bist, der ja definitiv Stand-up macht,
ja,
aber trotzdem keine Berührungsängste vor Kabarett,
ja,
hast, weil sonst ist es bei Stand-up ja oft so, Kabarett ist irgendwie so alte Leute,
ja, ja, die
Häufigkeit.
Es gibt
und so
viele, die das hassen, aber es gibt ja auch immer wieder traumatische Momente, natürlich.
Es gibt ja auch traumatisierende Kabarettisten in Deutschland.
Es gibt auch genug, genau, traumatisierende Kabarettisten, aber es gibt einfach auch diese Wettbewerbe, das sind dann meistens Wettbewerbe, da fängt man an mit 20, niemand weiß, warum das so ist, aber da sind dann immer nur alte Leute.
Ja, ja.
Und dann fremdelt man miteinander,
ja,
und das sind dann irgendwie keine guten Abende und dann hasst man irgendwann Kabarett. Ich glaube, so entsteht das. Aber also ich finde, kann gut sein, beides kann scheiße sein, fertig.
Ja.
Also ich habe keine, für mich gibt es sozusagen keine Politikpflicht auf der Bühne, so.
Naja.
Das ist so das Ding. Das haben ja manche altgesottenen Kabarettisten dann immer noch so an sich. Da muss,
ja,
es dann immer ums große Ganze gehen. Das finde ich nicht. Ich finde, wenn etwas wirklich funny ist, wirklich lustig ist, dann ist das eine Kunst an sich.
Ja.
Und das darf dann da sein.
Das finde ich auch. Ich finde, es gibt ja auch politische Kabarettisten, die sozusagen explizit politisch sind und dann finde ich das auch super, dann sehe ich das auch sehr gerne.
Genau.
Also
ja.
Pispas zum Beispiel war immer ganz toll.
Ja,
es
ist wie
so
Musik, finde ich. Also so, ja, also manchmal hörst du halt das, manchmal hörst du halt das.
Naja, genau.
Oder?
Genau, naja, so, genau. Der H.G. Butzko war auch mal hier, von dem habe ich mir dann erklären lassen, wie man überhaupt politischer Kabarettist wird, weil ich das irgendwie so, ich finde das auch so weird, den Leuten Politik erklären zu wollen, auf eine lustige Art sozusagen.
Ja, ne?
Das ist irgendwie so ein komisch, also fast eine Hybris, finde ich, das finde ich irgendwie so interessant.
Ah, ja,
Also Hybris ist das falsche Wort, aber so dieses Bedürfnis, politisch zu sprechen irgendwie.
Also ich habe mir jetzt schon gedacht, so für mein letztes Programm, also für mein jetzt, weil mein Programm heißt jetzt, mein aktuelles heißt Flamingos am Corti, mhm. Und da hatte ich schon so gedacht, ich möchte schon nochmal was zum Klimawandel irgendwie machen, ja. Weil das ist irgendwie so ein Thema, ich fände es irgendwie komisch, dazu nichts zu machen, also ja. Weil ich finde, also das muss ja irgendwie schon ein bisschen angebunden sein an die Realität. Ich finde absolut okay, wenn man sagt, ey, wir machen hier einfach einen coolen Abend so und fertig, ja. Aber ich finde, wenn man das Thema wird ja fast größer, wenn man es ignoriert. Ja. Also ich finde es dann richtig komisch, wenn man dann nur so die gute Laune und ihr so, was ist denn? Also mir geht's gut. Was geht ab? Finde ich irgendwie komisch. Ja, so klar. Keine Ahnung. Also auch weil ich da irgendwie manchmal sehr beschäftigt war. Wie wird das denn jetzt alles so und so, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber muss jetzt natürlich schon, also nicht, weil das Thema wichtig ist, darf sich da nicht hinter verstecken, hinter der Wichtigkeit, das muss jetzt immer noch lustig werden. Ja. Und das war dann schon die größte Herausforderung, fand ich. Also ich war dann auch wirklich froh und stolz, dass mir das, glaube ich, gelungen ist. Ja. So, dass es auch wirklich eine gute Nummer geworden ist. Also kriege ich auch so als Feedback viel, so, dass gerade das eine gute Nummer ist. Aber ich finde, das ist dann schon die Königsklasse. Vor allen Dingen ohne, dass es dann so Sozialkunde-Lehrermäßig daherkommt, ne, und so, und dir auch nochmal mitgeben will, wie du das so siehst, sondern einfach nur versucht, irgendwie ein Bild zu finden für, was geht da eigentlich gerade ab.
Ja. So. Naja, verstehe. Aber wie sehr nervt es dann, ich habe zum Beispiel eine Kritik gelesen von jemandem, der dein Programm super fand, ich weiß gar nicht, ob das Futter war oder irgendwie sowas, das war glaube ich auch Flamingos und Cotti, wo dann so drin stand, aber es könnte auch ein bisschen politischer sein.
Ja, genau. Ich finde das völlig okay, weil ich ja auch Leute in die Irre führe, dadurch, dass ich was bei der Heute-Show mache oder Heute-Show online, auch viele Clips oder auch mal bei der Anstalt auftauche oder so, wo es ja immer sehr relativ klar um Politik geht, dass Leute dann denken, wieso macht er denn da nichts zu? Aber ich finde, oder nicht explizit genug vielleicht, weil ich finde schon, das hat voll viel mit Gesellschaft zu tun, aber das muss man wollen, sozusagen. Also die Ebene muss man mitdenken wollen, so die liefere ich nicht sofort mit, sozusagen. Und ich denke mir aber auch, wir haben hier einen Abend in Gießen, sag ich jetzt mal. Ja. Und der soll jetzt auch irgendwie geil werden. Ich habe Bock auf Stimmung. Ich habe Bock, das wirklich die Leute zum Lachen zu bringen. Ja. Und das ist mir erstmal das Wichtigste. Und ja, und ich hinten dran kommt dann, also ich finde das auch viel geiler, ehrlich gesagt, das im Fernsehen zu machen. Weil da kann ich so, also da ist es ein Thema, da mache ich was zu. Das Politische, ja genau. Mhm. Das finde ich irgendwie, und hat auch Reichweite und so, aber ich finde hier für diesen Abend muss es nicht unbedingt sein. Mhm. Der Abend ist der Abend, so, weißt du? Also der muss nicht sofort alles von der Welt rein, sondern das ist irgendwie sozusagen eine gemeinsame Arbeit mit dem Publikum eher, weißt du? Und da finde ich nicht, hat für mich irgendwie eine andere Dynamik, kann ich jetzt nicht besser beschreiben, aber ist für mich weniger so, ich habe euch heute ein paar Dias mitgebracht, sondern ey, wir machen hier zusammen kreieren hier eine geile Stimmung, so, eher so sehe ich das.
Du machst ja auch viel sogenannte Crowdwork, wie man das im Comedy-Bereich so nennt.
Red mit den Leuten.
Genau, also dass du viel so auf die Leute eingehst, die da sind und irgendwie Leute im Publikum fragst und dann da irgendwie so spontan Gags draus machst, sozusagen. Ja. Ist das etwas, was du lange geübt hast? Ist das sehr schwer?
Ja, es ist furchtbar. Es ist eine der schwersten Sachen. Ja. Absolut. Weil du da stehst und da sind Leute da und da musst du da immer was zu sagen. Weil die sind natürlich nicht Bühne gewohnt, ist auch gut so. Am schlimmsten sind Leute, die dann so mitmachen wollen.
Die selber witzig sein wollen.
Wie gehe ich mit denen um und so? Ja. Also es ist ja eigentlich das Publikum ist eine ständige Gefahrenquelle. Ja, aber mittlerweile mag ich es. Mittlerweile mag ich es sehr gerne und das war eine große Feuertaufe, weil ich mit Moritz nicht nur einen Podcast habe, Moritz Neumeier, sondern auch eine Bühnenshow. Ja. Schon vorher sogar.
Da hast du so Crowdwork
üben können.
Wir
machen das ausschließlich. Fast.
Crowdwork?
Fast ausschließlich. Es ist eine Show, in der wir fast ausschließlich Crowdwork machen.
Ah, krass.
Zu zweit. Ja. Und da muss man das dann lernen. Und das waren dann furchtbare erste Momente. Ja. Und dann, aber wir stehen wirklich ohne Programm 90 Minuten lang vorm Publikum und müssen mit dem reden. Ja. Und deswegen kann ich das mittlerweile gut. Und das ist natürlich super, das so auch zu haben, finde ich, so als Backup, wenn gar nichts mehr läuft. Also das geht mir ab und zu so. Also gibt so Abende. Ja. Da weißt du nicht, was hab ich Kacke am Mund? Ja. Was ist los? Ja. Und wenn du dann erstmal mit dem Publikum ein bisschen redest, ist total wichtig.
Ja. Und du hast auch mal gesagt, du würdest dich immer so so die ersten 5 Minuten beim Publikum so ein bisschen einschleimen, wenn du am Dorf spielst, sagst du, oh, gestern habe ich ein paar kaputte Städter gesehen und umgekehrt und so.
Ja.
Funktioniert das immer?
Ja, es funktioniert immer. Ja. Ehrlicherweise, ja. Ich nehme immer das, also Leute haben denken dann auch immer, also manchmal erzähle ich es, manchmal erzähle ich es nicht, aber Leute denken dann auch immer, ich meine das, also oder oft denken sie, ich meine es ernst und das dann die so und ich denke, nee, also ihr, morgen seid ihr dran.
Ja.
Und das mache ich einfach nur, weil man fühlt sich dann mehr als Publikum, man hasst das andere Nachbardorf,
ja.
Das ist sozusagen, das ist Rassismus ohne Opfer sozusagen. Ja. Also ist ja, so, ja, ist ja wirklich so ein bisschen so, ne?
Ja.
Also so, ja, es ist ja okay. Also
es gibt ja auch oft so Musiker, die sich sagen lassen, welchen Fußballverein alle hassen in der Stadt oder so und dann machen
genau.
Sie da direkt irgendwie
ja, so ein
paar Sprüche
so
drüber und so.
Ja, genau. Also das hat ja auch, lustigerweise auch fast jede Stadt.
Ja.
Also bis auf Bremen habe ich das Gefühl. Ja. Also Bremen sind einfach so alle so nett. Ich war neulich in Bremen.
Ja.
Ich finde Bremen irgendwie so nett.
Aber die Bremer sind doch auch Werder Bremen, da gibt es auch irgendwie so Hassvereine und so.
HSV angeblich.
Ja.
Aber das ist auch so erfunden.
Das ist hanseatische ja. Höflichkeit sozusagen.
Ja, gut, dann finden wir jetzt die doof, aber das ist so, also ich glaube denen das nicht. Weil sie wirklich so ausgesucht und nach dem Motto so, ja, wir wollen den anderen jetzt nicht das Gefühl geben, dass wir was Besseres sind. Deswegen nehmen wir jetzt auch so einen Hassverein, aber um ehrlich zu sein, wir lieben Bremen, ihr könnt hier gerne spielen.
Ich habe immer das Gefühl, dass so die eigenschaftsloseste Stadt Hannover ist.
Ja, da bist du jetzt aber gar nicht so alleine mit
ich
der
weiß,
Meinung.
Ich weiß, ja, das ist ein Klischee. Genau. Aber das ist ja auch, ich meine, die haben nicht mal einen Dialekt und da ist irgendwie alles irgendwie so, weiß ich auch nicht, da ist alles so unspektakulär auf so eine unangenehme Art und Weise.
Ey, jetzt ganz ehrlich, das Problem hier ist auch ein bisschen, ne? Ich kann nicht so ganz ablästern, weil ich trete ja in allen Städten auf.
Ja, klar.
Ja?
Aber Hannoveraner hören keine Podcasts.
Nee, das ist denen zu nicht hochdeutsch genug. Die denken sich so, wenn es nicht vorgelesen wird, dann ist es nichts für uns Hannoveraner.
Ja, da ist auch mal ein dazwischen.
Verstehe ich oft nicht.
Ja.
Akustisch, scheiße. Ja, nee, also ja, Hannover habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gibt's immer Linden, den Stadtteil Linden, der irgendwie cool sein soll, der ist auch irgendwie ganz cool, da war ich mal und so, ja, sehe ich alles ein, aber so ganz grundsätzlich verstehe ich das nicht, ne.
Naja, das stimmt. Da haben wir auch mal gespielt, glaube ich, in Linden, da ist doch dieses alternative Zentrum, dieses
Faust,
genau, ich war jetzt gerade bei Mozart, dann wäre ich
schon
noch weitergegangen, ja,
genau.
Faust. Okay, dann haben wir jetzt hier die Örtlichkeiten sozusagen erstmal so ein bisschen abgesteckt.
Ich finde immer gut, um das noch zu sagen, falls das eine Frage gewesen wäre, also das ist eine Frage, die du gar nicht gestellt hast.
Schieß los, vielleicht wäre es ja eine.
Aber vielleicht wäre es eine, weil die kriege ich sehr häufig gestellt und die möchte ich jetzt einfach schon mal prophylaktisch beantworten. Nein, aber es ging jetzt.
Aber das ist gut, dann bist du nicht genervt davon, wenn du sie selber stellst.
Bin ich gar nicht so, nee. Und zwar die Frage, wo denn das bessere Publikum ist oder ob das so regional unterschiedlich ist. Und da muss ich sagen, finde ich nicht
hätte
so sehr.
Hätte ich niemals gestellt, die Frage.
Ah ja, okay. Aber im Vergleich zu, aber zum Beispiel Hannover ist nämlich auch so ein Fall zum Beispiel, also da, wo es groß ist oder da, wo viele Leute da sind in einem Raum, es geht einfach wirklich um den Raum.
Mhm.
Und wenn der groß ist, dann knallt's.
Ja.
Also und da viele Leute drin sind, wenn der ausverkauft ist, das ist immer super. Und dann ist es egal eigentlich, ob es Kaiserslautern ist oder Hannover.
Spielst du auch mal vor, ich hatte jetzt zuletzt Michael Mittermeier hier, der hat gesagt.
Ja toll, den hatte ich erst gerade in der Sendung.
Ah, ja.
Jetzt kann ich das mal sagen, in der Sendung, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, weil wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt, kann ich das sagen?
Ja.
Das ist zwei Tage her, es ist jetzt 2 Tage ist diese Aufzeichnung.
Bei mir war auch vor 2 Tagen. Er war wahrscheinlich erst bei mir und dann bei dir abends oder so.
Tatsächlich,
vormittags war er hier?
Ja, abgefahren. Dann war er genau dann abends noch bei mir in der Sendung.
Hat er das nützlich mit dem Angenehmen verbunden.
Genau.
Der hat mir erzählt, ab 2 Zuschauer spielt er.
Ja, edel.
Weil dann ist es einer mehr als auf der Bühne, ist sein Credo.
Ja.
Ist das bei dir auch so? Weil du jetzt gerade von den ausverkauften Räumen, du bist ein bisschen verwöhnt mit Publikum, oder? Oder hast du auch mal so Auftritte?
Nee. Also ich bin jetzt mittlerweile verwöhnt, da hast du recht. Aber ich weiß das ja auch. Also verwöhnt ist man ja nur, wenn man denkt, das ist eine Selbstverständlichkeit.
Nö,
oder?
Finde ich nicht. Man kann ja auch dankbar sein,
dass
man verwöhnt wird.
Sozusagen. Ja, okay. Das stimmt. Und mittlerweile ist es nicht mehr so, wobei du hast immer Corona und dann geht's immer nochmal 6, 7 Jahre zurück, weil du dann eben halt vor 100 Leuten sitzt oder vor manchmal auch nicht. Also manchmal auch vor 60 oder so, weil es gerade mit den Abständen und so nicht anders geht.
Ja.
Und der Saal hatte eigentlich 240 oder so.
Ja.
Aber jetzt so ganz wenig Leute sind es nicht mehr, nee. Also nicht mehr wie früher. Aber das war auch lange.
Hast du also Shows vor so ganz.
Also meiner war in München und das waren dann so 6. Ja. Das war der schlimmste Auftritt. Den habe ich gespielt, aber genau, ich habe jetzt hier so rumgedruckt, weil ich hätte den gerne, also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich ihn abgesagt.
Ja.
Schon, ehrlicherweise. Denn ich bin von Berlin nach München gefahren dafür. Für 6 Leute. Ja. Also das ist nicht mal Fahrtkosten. Ja. Also nein, das hätte ich nicht gespielt. Das war dann, das war auch so, die haben das nicht gesagt, weil die mich vergessen haben.
Das war ein guter Veranstalter.
Es war wirklich schlimm. Ich habe mich wirklich
auf Parkplatz spielen.
Das war das Schlimmste ever. Du kommst dahin. Ach so. Ach du. Du bist hier der Lustige. Ne? Naja, weil nebenan ist eine Band, ist ausverkauft, aber du hast ja hier den kleinen Saal. Ja, haben wir auch vergessen zu plakatieren.
Ja, genau. Genial.
Wirklich war. Dann kamen dann 6 Leute und genau. Und dann war die Ansage. Ja, und dann kannst du hier die Couch nehmen und es roch so nach Frittierfett darin.
Klar, so eine Backstage-Couch.
Wirklich war, wirklich Frittierfett. Ja. Dann haben sie gesagt, aber Dusche geht nicht, das ist für die Band. Das ist ja ausverkauft. Die haben auch sehr oft gesagt, das ist ausverkauft, ist bei der Band.
Weißt du noch, welche Band das war?
Also ich wusste, nee. Ich nehme an eine Coverband. Ich nehme an eine Rammstein-Coverband.
Die heißen wahrscheinlich so Engel oder Sonne oder so.
Ja, genau.
Dunkle Sonne.
Sonnenreiter. Ja. Irgendwie so. Genau, das war, und das hätte ich ganz ehrlich, so, aber lustigerweise haben die mich nochmal angeschrieben.
Ja.
Also ich habe irgendwas geschrieben von, was weiß ich, irgendwas bei Facebook und dann haben die geschrieben, kannst du dich noch an uns erinnern? Wir sind einer von den 6 aus München.
Also von den Zuschauern?
Ja. Von den Zuschauern haben die angeschrieben bei Facebook und gesagt, ja, das war jetzt 10 Jahre her, abgefahren. Ja, und dann haben die gesagt, ja, schön, dass es doch noch funktioniert hat.
Hast du denn dann eine Google-Bewertung über den Ort, über den Veranstaltungsort geschrieben, weil du ja irgendwie mal gesagt hast, dass du gerne Google-Bewertungen schreibst?
Nee, habe ich nicht gemacht. Nee. Also ich habe schon mal ein paar geschrieben, aber jetzt nicht bei Veranstaltungen. Nee, das löse ich dann
auch. Nur von Hotels.
Hotels. Oder dass man mal ein Restaurant bewertet. Ja, das kann wohl passieren, ja. Alles unter Pseudonym natürlich.
Ach so, unter Pseudonym. Ist das für dich so ein, ist das so ein Rache-Gedanke?
Ich finde das, also ehrlich gesagt, ich möchte nicht so ein Sido-Moment oder wer das war, oder Bushido.
Bushido war das.
Bushido,
da habe ich richtig Ärger mit dem bekommen.
Wirklich?
Ja, als er das über die Post geschrieben hat. Oh. Ich fand's so witzig, ich habe dann einen Tweet geschrieben damals, irgendwie, verpassen Sie auch nicht nächstes Album, nimm deinen Fuß aus meinem Garten, du Fotze und so. Und das konnte man halt so wunderbar zu so einem Gag umbauen.
Ja, genau.
Und dann hat er irgendwo in einem Interview auf rap.de oder so, hat er dann irgendwie so gesagt, so, ja, haben sich auch ein paar Leute darüber lustig gemacht, ich würde mal ein bisschen aufpassen und so nach dem Motto.
Okay. Da stand er noch unter Schutz oder was?
Wurde dann richtig brenzlig für mich.
Ja. Weil jetzt ist er zum Vogelfrei.
Allein auf weiter Flur.
Ja, absolut. Jetzt musst du nicht mehr aufpassen. Hast du aufgeatmet, als die Abou-Chakas sich abgewandt haben von ihm?
Du arbeitest ja mit einem großen Fan dieser ganzen Saga zusammen, Ariana Barbori, mit dir, war ja auch hier und hat erzählt von ihrer Leidenschaft für diese ganze Bushido und Abou-Chaka-Geschichte. Ja. Und jetzt zuletzt in den Stories gesehen, dass sie seine Villa gesucht hat. Sie ist dann so nachts rumgefahren mit ihrem Freund und hat die Villa gesucht, weil sie die sehen wollte.
Wahnsinn.
Die ist richtig besessen von dieser Geschichte.
Ja, die ist ja auch eine spannende Geschichte. Ich muss ja jetzt nochmal den Einstieg finden. Ich glaube, ich gucke mir erstmal das an, was Bushido sagt. Also und dann gucke ich mir, also ich hätte ja schon gerne, ehrlich gesagt, wenn Amazon ein bisschen pfiffig wäre, weil ich als findiger Amazon-Mitarbeiter, ich würde ja sagen, komm, wir machen eine von Bushido und dann fragen wir nochmal die Abou-Chakas, dann machen wir die Gegenseite.
Ja, die Bushido gibt es ja schon, glaube ich, ne?
Eben. Ja, aber jetzt wären die Abou-Chakas dran, würde ich sagen.
Ja, dafür ist ja der Spiegel-TV-YouTube-Kanal da, um da alles über die ganzen Clans zu erfahren.
Stimmt. Mir ist das, ehrlich gesagt, als Saga zu lang und zu kleinteilig. Wenn ich das aufbereitet bekomme, in einer großen Netflix-Serie, 7-teilig, dann ist okay. Aber hier muss man sich Infos suchen, da Infos. Also ich mache das schon beim Ukraine-Konflikt. Ich muss das jetzt nicht auch noch bei Sachen machen, die völlig egal sind eigentlich.
Das stimmt. Du bist ja, als du dann vom Niederrhein in die große weite Welt rausgezogen bist, hast dann POVI studiert, Politikwissenschaft.
Das schneiden wir aber raus. POVI, das klingt wie furchtbar. Das
aber
das
nennen
furchtbar.
Wir alle POVI.
Wirklich? Ja. Nein, ich habe das noch nie in meinem Leben so genannt.
Ja.
Nein, wirklich nicht.
Aber irgendwie um dich rum wird es POVI genannt haben.
Also das war in Trier nicht so irgendwie. Warum
da wollte ich gerade hinkommen. Du hast dann gedacht, so als Niederrheiner, so jetzt packe ich den Stier bei den Hörnern, jetzt gehe ich raus in die große weite Welt.
Was?
Was denn in der Stadt der Porta Negra?
Ey, wenn du aus Geldern kommst und da aufwächst, dann ist jede Stadt eine Weltstadt, ja, die mehr als 60.000 Einwohner
ist
hat.
Ist auch die älteste Stadt Deutschlands, glaube ich.
Ist die älteste Stadt Deutschlands, Karl-Marx-Stadt, mega geil. Ja. 15.000 Studierende, relativ viel, also 15%, kann man ganz gut, da ist Prozentrechnung wirklich easy. Auch geil. Und, noch ein Vorteil.
Check.
Nur Checks einfach. Und ich wollte raus, ein Grundsatz war auch noch zu sagen, ich will raus aus NRW. Also das war für mich schon.
Ah ja, stimmt, Rheinland-Pfalz. Ja.
Ey, das war mein Südamerika Work and Travel. war Rheinland-Pfalz. Und war ich halt da. Und das war, ehrlich gesagt, das hat mir total gut getan, weil ich da so, da sind meine besten Freunde habe ich noch bis heute von da.
Naja.
Und die sind dann auch mit nach Berlin gezogen, alle.
Und ist Trier, was ist denn das Linden von Trier? Was ist denn da so das?
Nee, das gibt's nicht.
Gibt's kein wildes Viertel?
Also es gibt, es gibt mehrere Städte, die beanspruchen für sich den Titel Stadt mit der höchsten Kneipendichte, und Trier ist eine Stadt davon.
Wirklich?
Ja. Und es gibt die Judengasse, und da gibt's eine Kneipe nach der anderen. Und dann, ja doch, also es gibt immer mal so hier und da so coole Läden, würde ich sagen. Ja. Und dann Judengasse, das ist eher, ehrlich gesagt, ist es eher so die Feiermeile.
Mhm.
Aber so, ja, es gibt immer mal so ein paar coole Läden, würde ich sagen, genau. Aber nicht so das eine Viertel, es gibt keine Viertel.
Okay, ja.
Es ist nicht so eine große Stadt, wo es Viertel, es gibt Viertel natürlich, aber es ist nicht so dieses eine Szene-Ding. So. Es gibt mal so 3-4 Szene-Läden, die sich zufällig angehäuft haben in einem Gebiet, und das ist dann so eine Ecke. Es gibt da eher eine alternative Ecke, würde ich sagen.
Ja, okay,
genau.
Dann gibt es ja noch auf dem Marktplatz, gibt es ja immer diese Weinbude.
Mega geil, was mega geil ist.
Das ist total geil. Ich war mal vor drei oder vier Jahren habe ich mit Maria eine Radtour an der Mosel gemacht, und da sind wir in
toll.
Trier gestartet und haben dann da abends an der Bude am Markt irgendwie schön Federweißer getrunken.
Alles richtig gemacht.
Ja.
Das war echt super. Also das ist wirklich, Trier im Sommer ist sowieso geil. Das hat Trier sehr gemein mit Berlin, finde ich. Das ist eine Stadt, die man eigentlich nur im Sommer erträgt.
Ja.
Ja,
das ist nur eine von vielen Gemeinsamkeiten zwischen Trier und Berlin.
Das stimmt allerdings. Ja. Sonst doch.
Beide haben, glaube ich, 5 Buchstaben, beide Städte.
Beide haben 5 Buchstaben, hatten mal eine bedeutende Zeit.
Absolut. Und eine bedeutende sozialistische Zeit, sozusagen.
Stimmt, eine bedeutende sozialistische Zeit, ja doch, da kommt schon viel zusammen.
Naja, kommt viel zusammen. Das ist ja in Trier, was ich an Trier immer so faszinierend finde, ist, dass da wahnsinnig viele Leute zur Arbeit nach Luxemburg pendeln.
Extrem viele, und ich habe das natürlich auch gemacht. Ich bin nach Wasserbillig gefahren. Wasserbillig ist schon Luxemburg. Und da ist man dann hingefahren, um zu tanken. Ich weiß gar nicht mehr, warum bin ich denn da hingefahren, um zu tanken? Ich hatte kein Auto. Aber ich wollte einfach diesen großen Tankspaß mal mitmachen. Ja. Da wird man ja zum Schnäppchenjäger. Das war dann das Auto meiner Freundin oder so. Und dann bin ich da immer hingefahren zum Tanken. Genau, und musste ich da manchmal tanken. Und dann habe ich da LKWs bewacht.
Stimmt, das hast du mal als Nachtwächter sozusagen.
Da war ich Nachtwächter.
In Wasserbillig, in Luxemburg.
Nee, gar nicht. Da habe ich nur getankt, um dann mit dem Auto zu meinem anderen
zum
Ort Trierer, zu fahren.
Zum Trierer Nachtwächterjob zu fahren.
Genau.
Ich fand das an Wasserbillig auch immer so faszinierend, was mich daran so umhaut, ist,
6 Tankstellen gibt's da. Wir sind teilweise zu 6 manchmal dahin gefahren. Ich weiß auch nicht, in Trier ist nicht viel los.
Ja,
das muss man halt auch mal sagen.
Na klar. Aber dass es in Luxemburg überhaupt noch einen anderen Ort außer Luxemburg gibt.
Das stimmt, es gibt dann, es ist ein bisschen wie im Saarland und Saarbrücken.
Ja.
Ja.
Aber da ist Saarlouis, kennt man ja noch.
Absolut, eine Metropole. Die Saarmetropole. Ganz wichtig, dass man das Wort Saar vor alles hängt. Was man im Saarland antrifft.
Ein Freund von mir, der kommt aus Trier, ein alter Bekannter, und der hat dann auch immer in Luxemburg, beziehungsweise am Dreiländereck irgendwo, da gab es irgendwie so eine Art amerikanischen Supermarkt, wo der immer so Sachen eingekauft hat, bevor das hier so hip war, dass es in jedem Späti irgendwie Reese's gibt oder sowas, ist der immer da nach Luxemburg, da in diese Ecke gefahren, weil es da dann so diese Super-Special-Läden gab und so. Und so Duty-Free war ja früher noch an den Grenzen.
Ich hätte auch gerne sowas, also es gibt ja mehr Leute, die lassen sich das importieren dann aus den USA, das gute, das noch mehr gezuckerte Müsli oder so. Ich habe das irgendwie nicht, finde das aber kultig.
Ist ja auch,
ich finde das richtig kultig. Ich wäre auch gerne so ein kultiger Typ.
Ja.
Der das
aber
so
bist
hat.
Du leider nicht.
Nee,
bist halt Niederrheiner.
Ich bin halt Niederrheiner, komm da nicht raus. Meine Freundin kauft manchmal dieses, wie heißt denn dieses komische Maggi zum Streichen?
Marmite.
Ja,
aus England ist
und,
es.
Genau. Ja. Und da gibt es nämlich so einen englischen Laden und dann gehe ich da manchmal rein und dann kriege ich ein bisschen was von diesem, vom Kultfaktor, kriege ich dann ab, weil das so wirkt, als wäre ich dieser Marmaid-Kunde.
Aber englische Produkte haben...
Aber geil, dass du es wusstest.
Gibt fast gar keine englischen Kultprodukte.
Ja, aber geil, dass du es wusstest, dass Marmaid so ein,
ja.
Wenn ich sage, mag ich zum Streichen,
ja,
dass du dann
das
weißt,
ja
was
so
ich
ein,
meine.
So eine Milz-Paste sozusagen.
Super strange einfach.
Das ist schon wirklich sehr strange.
Ja. Nee,
was auch strange ist, sind, ja. Sind die englischen Quality Street Bonbons. Kannst du dich an die erinnern?
What
die waren immer
fuck?
in so einer lila Dose mit so einem Comic-Nusskracker.
Ja, bin ich irgendwie auch. Kein, ja. Also bin
also
ich
süß,
nicht so ein...
Süß, Süßwaren sind gar nicht deine Welt.
Gar nicht meine Welt. Nee. Nee.
So ein, lieber so einen schönen Hering.
Schön, ja, einen schönen
Niederrhein so am Zug.
Ja, einen Rollmops mal. Ja. Ja, warum nicht zur Feier des Tages? Warum denn nicht? Ja, schön salzig muss es sein, das ist klar.
Du bist dann für Politikwissenschaft nach Trier gegangen.
Ja.
Und hast dann in Trier aber auch...
Danke, dass du Politikwissenschaft gesagt hast.
Ja, ja, sehr gerne.
Rechne ich dir hoch an.
Sehr gerne. Hast dann in Trier auch Theater gespielt, bist dann in ein Ensemble gegangen.
Ja.
Mit dem Namen Theaterumriss.
Ja.
Das ist ein freies Ensemble. Ich habe mal im Internet nach denen geguckt, die haben auch eine Facebook-Seite.
Oh wow, gibt's die noch? Ja.
Und die Facebook-Seite hat 33 Follower und 31 gefällt mir's.
Ja, das ist
also
schon ganz
zwei
guter
folgen
Schnitt.
Denen eher so... Undercover.
Die folgen denen eher so skeptisch, wissen noch nicht, was sie davon halten sollen, aber behalten das im Auge.
Kritisch begleiten.
Ja, und man muss sagen, wir haben da auch viel kritisch begleitet als Theaterumriss,
aber das
muss
ist
man
ja
sagen.
Schon, aber,
die Gegenwart nämlich.
Aber mal im Ernst, das ist ja schon ein Ensemble, das in Trier bekannt ist und das in Trier irgendwie auch wichtig ist für die Theaterszene.
Also es war so, wir waren in Trier, hatten Bock auf Theater und es gab nichts.
Ja.
Und auch nicht das, worauf wir Bock hatten. Wir hatten natürlich schon irgendwie Bock auf abgefahrenen Scheiß. Und dann haben wir das selber gemacht und mit meinem sehr, sehr guten Freund Roman. Und Roman ist Regisseur, ist mittlerweile auch hier in Berlin. Genau. Und der hat das dann ins Leben gerufen und dann haben sich da Leute um ihn geschart. Und dann haben wir da so, das war dann so mein Erweckungserlebnis quasi.
Aber was habt ihr denn gemacht als Theaterumriss? Was habt ihr denn?
Wir haben Stücke gespielt.
Aber
Theaterstücke gespielt.
Aber von was für Stücken sprechen wir? Sprechen wir vom Boulevard, Mord im Orient Express oder sind wir hier bei Regietheater?
Wir sind hier richtig bei Regietheater.
Nackt über die Bühne und so.
Ja. Ja.
Wirklich?
Ja, also es war jetzt nicht nackt über die Bühne, aber es war schon, ich würde sagen,
und
in der...
viel Schreien und so.
Ja. Ja, also es war schon, also es gab eine Vorstellung, das war Sarah Kane. Sarah Kane ist schon auch so... Ja, ich glaube, man sagt posttraumatisches Theater. Also es ist so, es gibt ja da eigentlich nur noch Textflächen. Du kennst Sarah Kane?
Nee.
Okay, also so eine relativ bekannte Dramatikerin. Also muss man ja nicht kennen, aber nur so, so werden vielleicht ein paar kennen. Und die auch mittlerweile, ich glaube, die sich umgebracht hat, auch irgendwann tragischerweise. Also auch relativ viel, auch es geht auch um Psychose und große Depressionen und so. Und auch Thema des Stücks. So, naja, das gab's. Eine große Textfläche. Du musst dann auch wissen, wie inszeniere ich das hier eigentlich alles, den Quatsch. Also es gibt ganz wenig Vorgaben. Und dann gab es bei uns in der WG, gab es einen Dachboden, der war nicht ausgebaut. Und da haben wir ein ganz großes Bett genommen, das Bett war die Bühne.
Ja.
Und da, das war ein Drei-Personen-Theaterstück dann und es ging um den Krieg. Wenn man das jetzt so erzählt, das klingt so absurd, das klingt so wie so eine Erzählung, als hätte man sich das ausgedacht.
Ja.
Aber nee, es war so, es war auch cool. Also wir haben uns dann da angemalt. Naja, war wild. War eine wilde Zeit. Aber es hat total Bock gemacht, es hat total, ja, es war Wahnsinn. Wir haben das wichtiger genommen als die Uni.
Ja.
Wir haben das unfassbar lang gemacht. Wir haben teilweise 8 Stunden lang am Tag Theater gespielt und es war wichtig für mich. Bin da total dran aufgegangen. Also manchmal, also weiß ich nicht, mit ein bisschen Abstand, das klingt alles ein bisschen pseudo-intellektuell oder so, aber so waren wir, glaube ich, gar nicht. Also ja, vielleicht waren wir das, keine Ahnung.
Ich finde das auch nicht pseudo-intellektuell. Also ich meine, so wie man halt Dinge als, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20-jähriger Povi-Student intellektuell erzählen will sozusagen. Ne?
Genau, also, aber wir hatten einfach auf der Spaß und Lust daran, Theater zu spielen.
Ja.
Also wir hatten uns da nicht... Ja, und wir haben das auch mehr für uns gemacht. Also es ist uns auch noch aufgegangen. Also das Publikum blieb verstört zurück.
Ja,
das war schon so.
Das ist schon mal gut.
Das war super. Ja. War natürlich super. Ja.
War das nichts, was dir dann so gut gefallen hat, dass du gedacht hast, dass du das lieber weiterführen willst? Also Schauspielerei, Theater, ernste Stoffe, harte Stoffe und so weiter und so fort.
Ja, das wurde dann irgendwann nichts mit der, aber ich wollte ja schon eine Schauspielprüfung machen, habe ich dann auch, also man musste ja, man muss ja eine, um an eine staatliche Schule zu kommen, dann eine Prüfung machen und die habe ich, das wurde nichts irgendwie. Also man muss vorsprechen, was heißt eine Prüfung machen, aber man muss vorsprechen und so, und da wollte mich irgendwie keiner von den staatlichen.
Hast du an mehreren vorgesprochen?
Ja, ja, klar.
Wo hast du vorgesprochen?
In Hannover zum Beispiel.
Ah ja,
ja gut. Ja, gut. War wahrscheinlich der Dialekt.
Ja, denke ich auch.
Und Leipzig habe ich vorgesprochen. Essen habe ich vorgesprochen.
Ja, also Essen wollte ich auch früher hin. Volkwang.
Genau, Volkwang. Genau,
da wollte ich auch unbedingt
sehr renommierte, Schule, genau. Genau. Und dann habe ich das irgendwann gelassen nach 3, 4 Versuchen.
Ja.
Was relativ wenig ist. Also man, es gibt ja Leute, die machen das 20 Mal, 30 ja, das ist krass, Mal. Ne?
Die Touren so richtig rum.
Verrückt. Also ich habe gedacht, das ist so ein bisschen fast so wie so, wie so junge Leute so ihren Stars nachreisen, so reisen die dann von Ort zu Ort und das ist eine richtige Community mittlerweile und dann hat es einer geschafft, also wirklich so ein bisschen wie, das ist ein bisschen eine Stimmung wie bei DSDS draußen, so vor dem, wirklich, so vor dem, von dem Gesang und so.
Oder bei Germany's Next Topmodel, wo oder die so viel miteinander abhängen und so.
Genau, wo die so, ja, so ein bisschen so war es und ich habe immer gedacht so, boah, ich möchte gar nicht Teil von dieser Gemeinschaft sein, ich finde das irgendwie alles nicht… Ja, nicht cool. Weiß auch nicht. Ja, also ich habe dann irgendwie schnell gemerkt, das ist irgendwie nicht mein Ding und die mochten mich nicht oder wollten mich nicht zumindest. Und ich habe dann auch gemerkt, ich spiele gerne lustig. Ja. Die haben auch gesagt, also die haben sich halt kaputt gelacht, haben gesagt, nein. Und ich habe gedacht, hä, aber ihr habt doch gelacht. Naja. Was ist euer Problem?
Was wollen die nicht?
Ja, nee, war nicht das Thema.
Naja, hättest du besser Sarah-Kane-Monologe vorbereitet.
Ja, ich habe ja, ja, nee, und dann wollten die ja dann auch immer was, und dann haben die mir auch gesagt, was sie wollen. Du musst dann immer ein klassisches, ein zeitgenössisches, naja, die, genau. Oder da gab es verschiedene Rollenangebote. Also,
weißt du noch, was du
es vorbereitet gibt so Bücher, hast? Es gibt so Bücher, wo dann so drin steht, 100 Monologe für die Schauspielschule.
Ja, ich weiß, ja.
Und die muss man dann, genau, und dann guckt, die blättert man dann durch. Ja, ich hatte was von Büchner und dann war ich Saint-Just, also jemand, der so rechtfertigt, warum die Französische Revolution jetzt halt sehr viele Menschen töten muss. So, das ist ein fantastischer Monolog.
Ganz gut.
Also, es ist auch aber wirklich so lustig.
Bisschen, aber so ein bisschen Pipe Fiction quasi.
Aber es ist schon unfassbar brutal und böse, bösartig, aber sehr gut geschrieben. Und das da hatte ich dann schon Lust drauf, aber das hat man mir, glaube ich, nicht so abgenommen.
Dann ist ja sozusagen der nächste Schritt gewesen, oder vermutlich der nächste Schritt gewesen, dass du so diese Slam-Geschichte für dich entdeckt hast.
Ja, genau. Ja, genau. Das lief sogar parallel dazu, aber genau, wo ich dann auf jeden Fall selber mit eigenen selbstgeschriebenen Texten auf der Bühne stand und festgestellt habe, das ist nochmal mehr mein Ding, weil da kommt auch ein bisschen zusammen, dass ich auch für die Bühne schreiben kann.
Ja.
Und das war mir nicht so klar. Also ja, wir haben mich da ausprobiert halt, ne? Ja, wie weiß man ja immer alles nicht. Da hat sich nur gedacht, irgendwann, ja, Bühne, das irgendwie macht das Sinn, aber keine Ahnung, in welche Richtung es da so geht. So, als ganz großes Ding hatte ich mal, bin ich dann irgendwann mal sowas wie Harald Schmidt oder so. Ja. Aber so einen Tag, wie man das halt hat, so mit 16 oder 14 oder so.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber hast du
das? Man weiß ja nicht, wie man das wird.
Nee, eben. Es ist ja auch ein erfundener Beruf, so. Es ist ein ausgedachter Beruf.
Ist ein ausgedachter Beruf, ja.
Aber hast du dann so mit 14, 13, 12 irgendwie schon, bist du sozusagen auffällig geworden dadurch, dass du viele Sachen geschrieben hast oder dir ausgedacht hast?
Nee, auffällig war. Ich bin einfach nur auffällig. Ich war einfach verhaltensauffällig. Sehr auffälliges Verhalten und das
geht auch wieder rein, aber auch schnell, muss man ehrlicherweise sagen.
Es geht schnell, ja. Geldern, klar.
Der hat schon 3 Sätze gesagt heute.
Ja, genau. Nee, aber das war dann so, ich war dann einfach ein bisschen Klassenclown und dann habe ich aber in der Schule schon auch dann Schultheater gemacht und dann hatte ich auch noch ein bisschen da ein Ventil, das war super.
Ja, verstehe. Ja. Aber da hast du noch nicht so viel geschrieben, da hast du noch nicht geahnt.
Nee, doch ein bisschen geschrieben schon. Ich wusste, dass ich gut schreiben kann. Also für die Verhältnisse.
Ja,
man kriegt ja ein Feedback, so wie ist dein Aufsatz? So,
ja, genau.
Ne?
Ja.
So, und da wusste ich, ja, das liegt mir schon. So halt, das schon, aber nicht, das ist ja alles so weit weg, das gibt's ja nicht. Also es gibt ja relativ klare Vorstellungen, wie wird man jetzt Richter oder Anwalt oder Arzt meinetwegen oder Verkäufer oder Bäcker, aber nicht, wie wird man denn Schriftsteller oder Schauspieler oder so, das sind ja ganz komische Welten. Deswegen verstehe ich auch total, warum ganz viele aus so einem Elternhaus das machen, weil die da viel mehr vertraut sind und für die das ein viel normalerer Weg ist, das zu machen. Da hat man ja, also ich habe bei der Berufsberatung habe ich als Empfehlung bekommen, Pfarrer. Weil das ist da drin. Podcaster war da nicht drin.
Ja, ja. Aber Pfarrer ist ja auch so ein bisschen, ich denke auch manchmal so, ich hätte auch einen guten Pfarrer abgegeben irgendwie.
Einen coolen Pfarrer, ne?
Ja, da hat man auch immer seine wöchentliche Show.
True.
Und da kann man irgendwie, kriegt man sogar ein Haus gestellt. Mhm. Eigentlich ist es ganz geil. Das ist so eine feste Bühne, festes Ensemble.
Ach ja, warum nicht so ein Pfarrer, der insgeheim nicht an Gott glaubt, das hätte ich auch werden können. Ja.
Dann habe ich so geguckt, so, weil ich hab früher viel Zeit in der Küche verbracht, so bei uns. Ich komme aus Wesseling, das ist da zwischen Köln und Bonn, so ein Kaff.
Ja. Katholisch natürlich.
Nee, evangelisch.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Ach, crazy.
Und
okay.
hab viel Zeit in der Küche verbracht. Wir hatten auch eine coole Fahrerin und so. Und ich war aber so viel mit dem CVM. Ich bin dann auch so auf Ferienfreizeiten mit denen gefahren und so ein Zeug.
Pfadfinder?
Nee, CVM. Pfadfinder waren katholisch. Aber bei den Protestanten gab es den CVM, das war viel freier als die Pfadfinder. Da hat man sich einmal die Woche getroffen im Keller der Kirche und Videos geguckt oder irgendwie abgehangen.
Ja, das habe ich auch gemacht. Aber ich habe immer gedacht, das sind die Pfadfinder.
Nee, die Pfadfinder, das ist so richtig mit hier
CVJM.
Wo geht die Sonne unter und so irgendwie.
Aber hattet ihr auch so ein Uniform?
Nee.
Ah, dann war ich vielleicht doch bei den Katholen. Ich habe das gar nicht gemerkt.
Bist du evangelisch oder katholisch?
Gar nichts.
Ja.
Nicht getauft. Aber ich war immer im Religionsunterricht bei den Evangelien.
Ja, die waren interessanter, die waren etwas progressiver.
Die waren ein bisschen progressiver, da waren auch immer die Lehrer dabei, die mussten noch was dazunehmen, weil die sonst kein Lehrer werden konnten. Die waren so, ja, Deutsch hatten die, Deutsch und Geschichte. Und Deutsch und Geschichte war zu viel, aber Rallye brauchten die noch und dann haben die Rallye noch dazu gemacht. Ja. So, weißt du, so. Und dann haben wir mit einem Rallye-Lehrer einfach immer über Theaterstücke geredet, weil der Theaterstücke so mochte.
Ja.
Und dann haben wir mit der Rallye-Klasse haben wir dann so Theaterstücke besucht.
Ich bin mal fast aus dem Religionsunterricht geflogen, weil die Lehrerin, unsere Religionslehrerin hat dann irgendwie so gesagt, so, ja, dann ging es irgendwie um Entscheidungen und Ethik und keine Ahnung, was die halt immer alle so. Und dann hat die gesagt, werdet ihr mal rauchen? Hat die dann alle Kinder in der Klasse gefragt, hat jedes Kind gefragt, werdet ihr mal rauchen später, wenn ihr groß seid?
Aha.
Und dann alle so, nein, ich werde niemals rauchen, nein, auf keinen Fall. Und so,
ja.
Und ich in meiner Familie, außer meiner Mutter, haben alle geraucht. Ich habe drei ältere Geschwister, alle geraucht irgendwie. Und ich so, ja, keine Ahnung, kann sein. Und da war ich, weiß nicht, 12 oder so, ne?
Sehr gut.
Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, kann ich Ihnen ja jetzt noch nicht sagen.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen. Ja, aber wenn du dir das jetzt vornimmst, dann wirst du das nicht machen. Ich so, nee, ich bin 12, ich weiß überhaupt nicht.
Wow, was hat die denn für eine Ahnung von der Welt?
Ja.
Wie denkt sie denn, wie die Welt funktioniert? Dass man, wenn man sich das nur vornimmt mit 12, dann macht man es nicht, oder wie?
Ja, eben. Und ich dann so, hä, nee, das kann ich jetzt wirklich noch nicht entscheiden.
Ach, wow.
Und dann hat sie meine Mutter zu sich zitiert und hat gesagt, ja, ihr Sohn, der macht ja irgendwie so Ärger. Und meine Mutter hat sich von mir erzählen lassen und hat sie gesagt, warum denn? Und dann hat sie ihr diese Geschichte erzählt und dann hat sie zu der gesagt, Entschuldigung, aber mein Sohn hat absolut richtig geantwortet.
Ja.
Also was?
Ich dachte sogar, der Turn ist anders. Der Turn ist sogar, dass du eine gute Note bekommst, vorgegeben wirst.
Ja, so groß,
wie cool, dass er so weitsichtig ist, weil wir können das alle nicht sagen.
Ja, ja.
Es gibt so Umstände, die können wir nicht ab. Das, weißt du, dass es so ein Ding wird.
Ja, ja.
Aber das ist ja völlig absurd.
Ich war nicht folgsam genug.
Ja, aber das ist schon krass, was es manchmal für Lehrer gab, oder? Also,
ja.
Dass es immer nur so eine Prüfung gab. So, wo Lehrer gespielt haben, dass sie jemand anders sind, ne, ist ja so. Ja, und die Kinder jemanden gespielt haben, der sie auch nicht sind, dann kriegt ja auch alle Schokolade danach. Und das war so die große Prüfungsshow. Und danach haben sie einfach vor sich hin dilettiert, teilweise.
Ja, ja, absolut.
Oder?
Ja, absolut.
Da gab es nie wieder danach jemanden, der da geguckt hat und gedacht hat, was machst du denn da? Ja.
Ich war auch so ein bisschen Klassenclown. Ich fand aber immer so, was ich immer mochte, waren so diese Tough-Love-Lehrer, die so ein bisschen diese strenger waren, aber du hast so gemerkt, dass die dich trotzdem respektieren und so.
Ja.
Das fand ich irgendwie immer gut.
Ja, fand ich auch gut.
Die dann auch mal so einen Schlüsselbund geworfen haben und so.
Hatten wir auch, Schlüsselbundwerfer, ja.
Klassisch, ne?
Ja, absoluter Klassiker.
Ja, ja.
Also ohne Schlüsselbundabdruck aus dem Musikunterricht zu gehen.
Wer
bist du? Ja.
Und deswegen, ich habe immer so von der Kirche so profitiert und deswegen habe ich wirklich auch, es gab auch mal eine Phase, wo ich ernsthaft überlegt habe, ob ich Pfarrer werden soll, weil es gibt so viele Benefits irgendwie und ich finde Kirche auch gut, ich finde auch Gottglauben gut sozusagen und deswegen wäre das für mich nicht die unrealistische Option gewesen, aber dann habe ich mal geguckt, was man dafür machen muss und dann muss man ja irgendwie großes Latinum, Altgriechisch, Hebräisch, das musst du alle lernen, die Sprachen, bevor überhaupt das Studium richtig losgeht und dann habe ich gesagt, okay Leute,
Die Anforderungen dermaßen hochschrauben, also dann müssen Sie nicht wundern, dass
so.
Oder? Absolut. Also das ist ja wirklich das Pädo-Examen,
ja.
Ey.
Ja, ich fand es dann auch übertrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann so viel ist es mir dann leider doch nicht wert, um diese Sprachen zu lernen. Wie sind wir da jetzt nochmal gelandet? Über irgendwelche Umwege, egal.
Ja.
Auf jeden Fall warst du dann eben in Trier und dann hast studiert.
Ja.
Und dann muss es ja diesen Punkt gegeben haben, wo du, und du hast auch gerade eben gesagt, dass irgendwie deine ganzen Kumpels auch mitgezogen sind, wo ihr dann alle gesagt habt, ja gut, also jetzt, Trier haben wir jetzt durchgespielt. Weil das Interessante ist ja, du bist ja nach Berlin gezogen und hast da aber das Studium in Trier noch beendet. Also so ein Fernstudium sozusagen.
Ich hatte wahrscheinlich frei. Also ich hatte alles zusammen, ich musste jetzt nur noch die Arbeit schreiben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich von Berlin aus. Weil ich irgendwie weg war. Irgendwie war ich so, ich war so rastlos. Ich habe so gedacht, so, hier ist irgendwie alles fertig jetzt. Ja.
Was war denn das Thema deiner Arbeit?
Oh Gott, das habe ich neulich. Ein Freund von mir hat die gefunden neulich, weil ich denen dieses Korrekturlesen gegeben habe. Die Armutsperzeption von Linkspartei und CDU von 1998 bis 2010 im Vergleich unter Bezugnahme oder unter Rückgriff auf verschiedene Armutstheorien. Irgendwie so. Mhm. Also ich habe eigentlich nur
wirklich Vergleich der äußersten Pole sozusagen.
Ja, genau. Ich habe die Wahlprogramme durchgeblättert und habe geguckt, was sagt eigentlich CDU zum Thema Armut in Deutschland und was hat eigentlich die Linkspartei zum Thema Armut in Deutschland. Mhm. Ja, und das waren, gab es überraschende Ergebnisse. Na,
kann ich mir vorstellen.
Das war eine reine Fleißarbeit.
Du wirst nicht glauben, was auf Seite 13 steht.
Ja, ist wirklich so. Also, ja.
Also ein relativ offensichtliches Thema. Aber gab es trotzdem eine Erkenntnis für dich daraus? Oder war es einfach nur, ich muss das Ding abgeben, ich schreibe einfach hier. Es ist ja tatsächlich auch, wenn du das so formulierst, als Thema relativ, also weil es ja so klar ist, sozusagen auch die Zielsetzung und auch das Ergebnis eigentlich schon so klar ist, ist das ja auch relativ gut machbar.
Ich hatte irgendwas über Bildungspolitik, das wollte der Dozent damals nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Dann hat er gesagt, ja, mach doch das. Und das war eingegliedert in einen Sonderforschungsbereich. Das war wichtig, dass ich sozusagen diesen Mosaikstein beitrage, weil es eine große Arbeit zu geben sollte. Ja. Und es ging um Armut, war Armutsforschung, war der große Überbegriff. Und dann habe ich das gemacht, weil mein Dozent das gut fand. Und dann habe ich da eine Note bekommen und dann hatte ich endlich meinen Abschluss. Da war ich sehr zufrieden, sehr glücklich.
War
eine Fleißarbeit.
Was war der Ziel des Politikwissenschaftsstudiums?
Boah, ich hatte voll Bock drauf. Ich hatte voll Bock, was über Politik zu lernen, wie das alles funktioniert, noch mehr. Ich fand das immer interessant, war immer interessiert. Und teilweise war das auch sehr interessant und teilweise halt eben auch gar nicht und teilweise sehr wissenschaftlich und sehr vage. Politikwissenschaft ist ja so ein Mischstudiengang und es tut dem leider oft nicht so gut. Also die Politikwissenschaft hat oft nicht so das gefunden, was eigentlich sie unterscheidet von anderen Fächern. Das klingt dann immer so ein bisschen so wie ein Journalist, der zu lange Sätze bildet. Das ist manchmal so ein Politikwissenschaftler.
Ja, verstehe.
Und irgendwie, also so, das ist so ein bisschen Soziologie, ein bisschen Rechtswissenschaft, ein bisschen Wirtschaftswissenschaft, so ein bisschen alles zusammengesetzt. Gibt da coole Leute, aber so insgesamt war es so, ja, okay, war ernüchternd, würde ich sagen.
Aber hast du jemals dann überlegt, daraus abzuleiten, sozusagen auch selber in die Politik zu gehen?
Also ich habe schon auch so Hochschulpolitik mitgemacht und so und es gab auch schon mal die Überlegung, mache ich was in der Politik? Aber da habe ich bei Hochschulpolitik gemerkt, nee. Das kann ich gar nicht so gut.
Ja, also das Bohren dicker Bretter.
Ja, genau. Und dann so in der Gemeinschaft immer dann so Entscheidungen treffen und so. Da habe ich dann gemerkt, das können andere besser als ich. Ich kann gut so berserkermäßig sagen, da geht's lang und das machen wir jetzt. Aber sobald dann so Gegenrede kommt, denke ich mir, ja gut, dann machen wir es nicht, mir egal. Macht euren Scheiß alleine. Und wenn Stand-up auftritt, perfekt, ja. Also ich erzähl da was und wir haben irgendwie einen guten Abend, so. Und da sagt ja keiner, nö, ich finde es nicht so gut.
Gibt's nicht auch so, aber hast du nicht manchmal auch so Heckler, die so Sachen reinrufen, weil sie dich irgendwie aus der Ruhe bringen wollen oder aus der Routine bringen wollen?
Ja,
so?
Ein, zwei, also wenn Leute ein Ticket für mich kaufen, eher weniger, aber manchmal auch, weil die es dann zu lustig finden oder manchmal zu doll sind oder so. Oder auch der Klassiker, Leute lachen manchmal crazy, ne?
Ja.
Das kann man leider, das ist eine ganz schwierige Situation, damit umzugehen, finde ich. Weil, also die können ja nichts dafür. Aber die haben so ein unsozialisiertes Lachen, sage ich mal. Also es gibt ja Leute, die sozialisieren ihr Lachen, finde ich, ne?
Ja.
Finde ich schon.
Ja, das macht glaube ich, jeder. Man merkt auch an sich selber manchmal so über die Jahre, so nach so, weiß ich nicht, 5 oder 10 Jahren oder so, irgendwie hat sich mein Lachen verändert. Irgendwie lache ich anders als noch vor 5 Jahren.
Also ein Weihnachtsmann zum Beispiel, der lacht halt so ho ho, ne?
Ja.
Oder so ho ho ho.
So, beides sehr gut.
Und ich denke mir so, der hat sich das wahrscheinlich auch irgendwann angewöhnt, weil er der Weihnachtsmann ist. So, und der lacht halt nicht, ha, ha, ha. So, und so lachen ja manche Leute, wo ich denke, ja wow, aber du musst ja, übertreib nicht deine Rolle.
Ja.
Das ist ja, du bist ja mit anderen noch. Lach doch wie die.
Aber glaubst du manchmal, dass denen dann auch keiner Bescheid sagt, weil es
genau,
muss
das
ja
Leuten halt
aufgefallen
gedacht, genau, sein. Ja. Das habe ich halt gedacht, so, aber naja, die, also, und dann muss man dann irgendwie gucken, wie man das managt. Man kann es kurz ansprechen, können die sich kontrollieren und dann meistens nicht.
Ja.
Und dann denkt man sich, okay, dann müssen wir das jetzt alle hier gemeinschaftlich ignorieren.
Glaubst du, dass
ist das ja auch schön. Ich meine, ist ja auch geil, wenn sie lachen und so. Das ist halt so ein bisschen so, die wollen auch nicht stören. Ja, müssen wir jetzt mit umgehen. Ist in Ordnung. Und dann gibt's natürlich die Fraktion, wenn du dann, wenn die nicht, nicht Tickets gekauft haben, die, einfach so, ich bin bei Open Mics, bin ich auch häufig. Ja. Und da war jetzt neulich zum Beispiel so eine Gruppe erst, da waren dann so drei Leute, die fanden sich halt geiler.
Ja.
So, das und natürlich dann so im Halbdunkel, ne? So im Halbdunkel, da fühlt man sich immer geiler.
Ja.
Ne, so, okay, auch. Und das sind dann, oh, das ist dann immer richtig furchtbar. Und das Schlimme ist dann, wenn der ganze Saal das auf einmal so eine Stimmung hat. Dann.
Du meinst, weil dass die, es dann auch schnell
ja,
in deren Richtung kippen kann?
Ja, es ist dann so ein bisschen
so
Schulhof, es ist so ein bisschen richtig so ein altes Schulhof-Ding. Mhm. So die drei Coolen, so vom Schulhof, die versuchen so den anderen zu sagen, ja, das ist nicht so gut, lacht da mal nicht.
Ja. Ja, ja.
Denkst du, hä, warum seid ihr denn da, Leute? Was, also, was habt ihr erwartet?
Ja. Das habe ich zuletzt mal bei Shahak gesehen, der dem das so ging, der hat spielt dann fast nur Open Mics.
Ja.
Also geht jetzt mit Programm auf Tour, aber
genau, ja.
Hat so jeden Abend Open Mics gespielt und dann ist er hier irgendwo in Berlin aufgetreten und dann saß da so ein Tisch mit drei oder vier Leuten, die ihm auch so den Rücken zugedreht haben, die sich super laut unterhalten haben.
Ja, ich habe das gesehen, ich habe das Video gesehen, das war so gut.
Das war so
er hat das super gemacht, ja, und total. Super gemanagt. Ja. So, also das, ich mag überhaupt seine Videos sehr gerne, von den ganzen super. Sachen. Ja, ja, aber völlig verrückt. So Leute gibt's. Und ich fand das richtig verrückt. Ich fand das richtig verrückt. Ja. Also ich finde nicht, also man geht doch in kein, also das muss man sich mal vorstellen, man geht zu einer Show, wo Leute reden, so, ja. So wenn es einem nicht passt, geht man raus. Aber sich mit dem Rücken dazu zu setzen und mit den anderen dann zu reden, ja. Nee, also krass. Da muss man, also ich glaube, die waren auch betrunken, aber ja. Da, wo ich mir denke, so, aber wie betrunken muss man denn sein, so oft zu sein?
Ja, ich glaube, das war nicht nur Alkohol, da war nicht nur Alkohol im Spiel.
Ach, du meinst, okay. Ja, aber also, hat er erzählt?
Ne, er hat es erzählt und vor allem hat er auch
gekokst. War das Kokain?
Ich glaube ja.
Ja.
Vor allem hat es ja dann outgecallt auf Twitter, hat er dann das Video auch gestellt.
Ja.
Und die haben dann auf Twitter geantwortet.
Es ist völlig voll, aber wie lange sind die auf Koks? Ja. Also das ist, also hört es nicht irgendwann mal auf. Es ist ja, also ich würde ja vor Scham zerfließen.
Ja, absolut.
Oder?
Ja, ja, absolut.
Oh, da gibt's
das ist
ein
krass,
Video
manche Leute
von,
haben das nicht. Die haben einfach keine, ist einfach,
ja,
ist einfach kein Schamgefühl.
Das ist,
ja, das ist echt weird.
Das ist echt schlimm, ja. Also von denen, genau. Und da muss man dann lernen irgendwann, finde ich, weil sowas, so, manchmal passiert ja sowas,
ja,
dass man dann selber auch schamfrei wird.
Ja.
Also man muss dann leider selber so das ganz doll denen sagen, offenbar, ja, weil sonst nichts hilft. Ja. Ja.
Aber hast du schon mal was vergleichbar Schlimmes? Oder aber ganz so heftig war es wahrscheinlich nicht.
Nee, es war mal so jemand, der so besoffen war.
Ja.
Das war sehr unangenehm. Also jemand, der besoffen war, reingerufen hat. Und der ging dann zum Glück irgendwann in der Pause, okay, der war, das war ein bisschen, das war so sofort, ich habe den gesehen, habe gedacht, ach du Scheiße.
Ja, ja,
weil ich habe gedacht, halt so, das ist hier die Frau,
ja,
versucht ihn so, er, seine Frau, du hast sofort, also ich habe den 3 Sekunden gesehen und ich wusste die gesamte Lebensgeschichte. Ja. Und ich habe gedacht, Scheiße, er ist Alkoholiker, das ist hier eine ganz schlimme Situation.
Ja,
so,
ja,
und das hat mich dann so schockiert. Also vielleicht war es auch Projektion, aber ja, manchmal hat man doch so Bilder, dann die sofort aufploppen im Kopf. Und wenn ich so, ach du Scheiße, das hat mich selber runtergezogen. Also bis zur Pause war es keine gute Show.
Ja,
und dann manchmal so Sachen, dann war ich im Mad Monkey, das ist hier so ein Laden, so der hat jeden Tag Comedy. Und das ist dann eine späte Show und dann sind dann Leute besoffen. Und natürlich spreche ich die alle an. So,
ja.
Und dann habe ich den angesprochen und so. Und der wollte mir halt danach nochmal auf die Fresse hauen.
Wirklich?
Ja. Und dann auch wieder die Freundin, die ihn zurückhält.
Ja.
Tatsächlich, wirklich so. Oder der nie, also war kurz vor die, auf die, also war sehr aggressiv, sagen wir mal so. Ne?
Ja.
War schon so, warum hast du hast mich bloßgestellt.
Ja.
Und ich denke, Digga, du hast dich bloßgestellt. Ja. Du warst da besoffen in der ersten Reihe und hast reingerufen.
Da gibt's diese schöne Nummer von meinem großen, mein großer Stand-Up-Held, mein großer Lieblings-Stand-Upper ist Bill Hicks.
Ja.
Ich liebe diese ganzen Bill Hicks-Programme, wovon es ja leider nur so wenige gibt. Und da gibt's diese schöne Nummer, wie er erzählt, dass er irgendwo so im Bible-Belt aufgetreten ist und so ein, und da halt eben seine Christen-Jokes macht. Und dann ist er danach, nach der Show irgendwie rausgegangen, kämen so drei Typen, drei so Muskelpakete und hätten ihn dann so rumgeschubst, so langsam, und hätten dann so gesagt, hey, Mr. Comedian! We're Christians. We don't like what you're saying.
Oh, wow.
Und dann hat er gesagt, so, forgive me. Und dann wussten sie nicht mehr, was sie machen sollten.
Wow.
Und das ist, daran erinnere mich das.
Ach, schön.
Na, bin
ja,
ich auch
sehr schön.
Jetzt haben wir also den jungen Till Reiners, der schon so ein bisschen Slam macht, der jetzt irgendwie sein Politikwissenschaftsstudium abschließend nach Berlin gezogen ist.
Ja. Wo, ich habe richtig viel Slam gemacht nebenbei, muss man dazu sagen.
Aber hast du wirklich dieses Slam gemacht, das wir so als Klischee-Slam kennen? Also dieses, ich spreche die Sätze jetzt so und danach geht der Text weiter und so. Dieses.
Nee, ich habe nicht keine Klischee. Übrigens ist es so eine. Oh, es ist jetzt auch wieder so. Naja, ich sag's einmal. Ja. Es ist immer so. Es hat sich mittlerweile so eingebürgert. Ich glaube, es gibt keine Chance mehr. Das Rad noch zurückzudrehen bei diesem, also die Veranstaltung heißt Poetry Slam, mhm, und der Text heißt einfach Slam-Text. Ja. Und weil viele sagen so, oh, cooler Slam von dir, und das ist die Gesamtveranstaltung. Das ist so ein bisschen so, als würde man zu einem Maler sagen, cooles Museum.
Das hatte ich mal bei, ich habe ja eine lange Zeit geblockt, ich war sehr aktiv in der Blog-Szene,
ja,
und dann haben Leute immer gesagt, ey, cooler Blog, weil wenn sie einen Text von mir meinten.
Genau.
Ja, das war ein Text, genau. Aber der Blog ist das Ganze.
So, genau, naja. Und so, genau das ist es, ja, naja, genau, tatsächlich. Naja, das sind noch so alte Reflexe, okay, in mir.
Ja,
aber,
ja,
nee, habe ich nicht und habe, um da auf deine Frage zu antworten, das hab nicht so diese klischeehafte Leier-Sache und auch mit Zeilensprung,
ja,
ne? Und dann frag ich mich, ja, was das, ne, so, irgendwie so, das ist ja so ganz komische
Jamben.
Richtig, ja, irgendwie, ja, ja, ganz, nee, das fand ich immer nicht so geil und hab dann auch, das war auch wirklich so eine Grundmotivation bei Slams aufzutreten, weil ich dachte, man kann doch auch die normal sagen, aber das ist sowieso auch eher so Lyrikern vorbehalten gewesen, ich, ja, war eher so der Texterzähler und die waren alle, ja, die hatten auch so ein bisschen so ein, manchmal so ein
es
Ding
gibt
mit,
so ein
mit
Slam-Text,
genau, aber ich habe versucht, ich glaube, ich habe immer normal geredet, das war mir wichtig, das war sozusagen mein Style.
Ja. So wie Sträter ja zum Beispiel auch, also eben so ein
oder Sträter zum Beispiel, genau, mit dem ich zusammen angefangen habe.
Genau, das hab ich, als er bei Jokes bei dir war, da habt ihr so, ja, ein bisschen erzählt, wie ihr zusammen irgendwie,
genau,
euch auf Slams kennengelernt habt.
Genau.
Und irgendwie,
ja.
Und er ja tatsächlich irgendwie gesagt hat, er weiß noch genau, was du für ein Longsleeve, also er hat ja so ein fotografisches Gedächtnis und kann sich das irgendwie,
ja,
alles, hat das irgendwie alles noch im Kopf.
Ja.
Wie schlimm das
total
sein muss, sich
krass
an das alles noch erinnern zu können.
Der hat jetzt bei dieser besagten Sendung, war der auch eingeladen und hat dann auch ein bisschen erzählt, also auf der Bühne auch, wie das war, als wir uns kennengelernt haben,
ja,
und hat dann wirklich noch eins zu eins einen Satz wiedergegeben, den er sich noch behalten hat. Wahnsinn.
Ja, allerdings.
Also das ist halt 12 Jahre her oder so.
Ja.
2008, was ist das jetzt? 14 Jahre.
Ja, krass.
Ja.
Aber dann ist ja, dann hast du quasi beim Slam dann so dein Herz für lustige Texte entdeckt.
Fand ich mega, ich fand das alles super cool. Ich habe auch Slam geliebt.
Ja.
Das ist einfach eine Wahnsinnsbühne. Da gab es viele Leute, die waren so ähnlich wie ich und die mochte ich einfach.
Mhm. So. Aber das ist immer vom Blatt, man liest immer vom Blatt.
Nee, man liest nicht immer vom Blatt, man kann auch Sachen auswendig lernen, aber dann lernst du schnell, das reicht auch vom Blatt. Dann muss man sich ja jetzt kein Bein ausreißen.
Absolut.
und dann gibt es immer mal so Leute, so Störenfriede, möchte ich fast sagen, die dann sagen, wäre schon besser, wenn man es auswendig kann. Das lernt man dann erst später, dass es tatsächlich das Ding ist.
Ja, ja.
Das musste man dann alles wieder lernen. Ja.
Wie ist denn dann der Sprung vom Slammer zum Stand-Up-Comedian?
Ja, zum Beispiel so, ne? Dann lernst du es, also dann musste ich also die Sachen auswendig lernen. Ich war fertig mit meinem Studium, hatte nur vorher nur so nebenbei schon Jobs angefangen, aber Jobs halt so. Da war ich todunglücklich.
Ja.
Und
was denn für Jobs? So Texter-Jobs oder so? Oder
nee, so Adressmanagement.
Das klingt erstmal cool.
Da habe ich Adressen groß rausgebracht. Nee, ich habe dann immer gesucht, so dass wenn es doppelte Adressen gab, habe ich geguckt. Ja,
so
ich weiß, ich merke es auch selber, wie ich so, boah, ich habe nicht mal Bock, es zu erklären. Es ist so fucking boring.
Anfängst von doppelten Adressen. Aber wir müssen das jetzt nicht führen.
Richtig,
also doppelte Adressen.
Doppelte Adressen, ja. Sind es zwei verschiedene Leute oder ist da jemand umgezogen?
Oh, das war so scheiße.
Ich habe richtig viel Alkohol getrunken in der Zeit, muss ich sagen.
Niemand
kann es dir verüben. Ich bin auch richtig dick geworden in der Zeit, weil ich so viel Bier getrunken habe.
Ja.
Das war wirklich ein klassischer Bore-out.
Ja.
Da haben auch irgendwann haben auch Leute zu mir gesagt, Till, arbeite nicht so schnell. Weil es hört halt nicht auf.
Ja.
Es ist ja nicht so, also du machst halt die Adressen M,
ja,
Ja, und wenn du damit fertig bist, kommt N. Und es ist nicht so, dass du bei Z fertig bist, sondern dann geht's halt von vorne los. Es ist halt kein Job, wo du fertig werden kannst. Na. Deswegen war es halt komplett egal, wie schnell man arbeitet. Und alle haben am Anfang gedacht, wieso arbeitet Till so schnell? Bis dann irgendwann klar war, nee, also wir gucken ja auch YouTube-Videos und so. Und ist nicht, und dann konnte ich irgendwann so ein Spiel ganz gut. Was bei Facebook gab es so ein Spiel, also Bijou Blitz heißt das, da, also drei in einer Reihe ist super. So, das, zum Beispiel, das erklärt so Adressmanagement, man ist sofort gelangweilt. Bei Bijou Blitz ein Satz reicht und du weißt sofort, wie es geht und denkst dir sofort, oh geil, ja, drei ist super, ja, drei in einer Reihe.
Das sind ja wichtige Soft-Skills.
Drei Sachen in eine Reihe kriegen. Ja. Aber da merkt man schon in diesem einen Satz, allein dieser Elevator-Pitch hier, ja, merkst du sofort, ja geil, lass das mit den drei Reihen machen, nicht das mit den Adressen, das war sehr langweilig.
Aber das mit den Adressen ist wiederum so eine gute Idee für so eine Figur in so einer guten Komödie. Die kann erstmal in diesem Job feststecken, bevor sie dann zum Leben erweckt wird.
Total. Ich finde das, ich habe auch The Office gesehen jetzt, also das Englische. Mhm. Und
was sehr schön bei Netflix in der Vorschau als das Büro steht.
Natürlich. Ja. Ich finde das eigentlich total geil. Ich weiß gar nicht, ob es so war oder ob ich es nur so wahrgenommen habe, dass man gar nicht genau weiß, was die machen. Man kriegt das erst spät raus und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man gar nicht weiß, was das Büro ist.
Also sprechen wir jetzt von der US-Version oder von
von der britischen.
Ach so, okay.
Und ich glaube, bei der britischen sagen sie es nicht.
Ah ja.
Das finde ich am schönsten eigentlich. Also bei der US-Amerikanischen ist, glaube ich, irgendwie so Papier, die machen Papier.
Genau.
Aber ich finde, also das finde ich eigentlich nochmal charmant, wenn man, oder auch so eine, das kann ja in Berlin genauso sein, so eine Agentur. Ja. Oder? Wo jemand so seit 10 Jahren arbeitet und irgendwann hat, was machen wir eigentlich? Ich meine, was machen wir wirklich? Und ich so, keine Ahnung. Gleich ist ein Meeting.
So, fliegt sofort raus. Ach so, wir stellen das hier in Frage. Okay, ciao. Wenn du glaubst, wäre nicht wichtig.
Ey, das mit diesem Warum-Gefrage finde ich, weiß ich nicht. Bin ich 90er, sorry.
Okay, dann war quasi die Frustration so hoch, dass dir klar war, du musst irgendwas finden, was dich erfüllt.
Genau, mir war klar, ich möchte das jetzt nicht nebenbei machen, ich will das hauptberuflich machen.
Ja.
Und dann habe ich also gesagt, ich habe ein Programm, habe eine Agentur gefunden zum Glück, die mich wollte, die so ein paar Texte gesehen hat im Internet, gab es ein bisschen was bei YouTube und gesagt hat, okay, wir managen dich, hast ein Programm. Dann habe ich gelogen und gesagt, ja, prima, in 2 Monaten ist ein Auftritt. Ja. Und dann war ich mega nervös.
Und fake it till you make it.
Fake it till you make it und dann stehst du da in Bad Belzig im Jugendzentrum und war wirklich Bad Belzig. Ja. Und dann sind da halt 14 Leute und es ist alles und dann habe ich nochmal gecheckt.
Wie war der Auftritt?
Ach, die waren wohlwollend irgendwie.
Ja, aber wie warst du?
Es war okay. Nee, es war okay. Also ich wollte vor allem auf 90 Minuten kommen, weil das war wichtig. Das wurde mir gesagt. Man kommt auf 90, man braucht 90 Minuten.
Früher war das die Länge, ja, genau.
Man muss auf die Länge kommen. Mhm. Und ich kam auf die Länge, sagen wir so.
Hast du viel gefüllt?
Ich hatte auch genug Textmaterial sozusagen, aber ich habe manches auch noch abgelesen und so. Also es war wirklich, ja, das war alles nicht so geil. Das war alles nicht so geil. Da musste ich echt lange Anlauf nehmen.
Das hat Thorsten ja ganz schlau gemacht, das mit diesem Heft direkt so zu etablieren und so.
Stimmt. Ja, der hat das irgendwie hingekriegt, total. Ja, das muss man sagen. Aber der ist ja auch zum Beispiel jemand, der hält das ja auch zusammen dadurch, dass der auf der Bühne ist und einfach erzählt und ist halt mega funny. Ja. Das kann er ja auch. Ja. Ich glaube, wenn er nur vorlesen würde, wäre es schon wieder ein bisschen, also wäre er nicht so erfolgreich, wie er ist.
Ja, ich habe ihn so am Anfang quasi im Fernsehen, man hat ihn ja dann im Fernsehen gesehen, der ist ja plötzlich aufgetaucht.
Ja.
Und hat man ihn immer wahrgenommen als der Typ, der jetzt mit seinem Heft vorbeikommt, was vorliest und so. Und bei ihm war das aber immer cool, weil er so eben diesen Habitus hatte.
Ja.
Und weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ganz früher, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, Johann König ist ja auch immer mit so einem Heft aufgetreten.
Stimmt.
Und hat was daraus vorgelesen. Und da schien es eher so eine Gag-Nummer zu sein. Irgendwie so. Da
genau.
Hat man sich so,
ja,
nicht so
stimmt.
Als cool wahrgenommen.
Und sonst gab es das irgendwie nicht so richtig, ne?
Mhm.
Nee, sonst haben alle Leute auswendig irgendwas gemacht. Ja. Naja, das habe ich dann auch irgendwann gelernt, dass ich das dann wohl mal auswendig mache.
Aber es ist natürlich krass. Also ich finde das so überraschend, wie auf eine gewisse Art unkompliziert, das ja dann lief. Also, dass du zu einer Agentur gehst und sagst, hier.
Ja, das ist natürlich jetzt im
es ist
im
verkürzt,
Rück,
aber es ist ja trotzdem auf eine Art irgendwie.
Rückblickend war das immer ein mega Ding, ein langer Kampf, viel Diskussion. Meine damalige Freundin meinte zu mir, mach das jetzt bitte, du bist total unglücklich.
Ja.
Du musst es auch hauptberuflich machen, nicht nebenbei oder so ein Scheiß.
Ja.
So, mach das bitte nur. Und das war total wichtig so für mich, dass ich das gemacht habe. Aber ja, nee, nee, das war gar nicht so. Und dann, ich war am Anfang super nervös, hab gedacht, boah, krass, wann läuft das alles? Dann saß ich immer am Handy, das weiß ich noch, dass man da, so ein Kumpel zu mir gesagt hat, so, ey, Till, du sitzt hier nur am Handy, was ist denn los? Ja. Und ich habe gedacht, ich warte auf Angebote. Ich warte auf Auftritte. Meine Agentin hat mir immer Auftritte reingestellt. Und dann habe ich halt immer gezählt, ob es das Geld reicht. So, ne? Also klar. So, ja, ja. Weil es gab dann immer so eine Mindestgage und es ging dann auch, aber es war so, ach krass, okay, also geht das okay. Ja, und dann, und du hast aber auch kein Gefühl dafür, warum das geht.
Ja.
Also es ist ganz merkwürdig. Man ist dann auf einmal in so einer Kabarettschiene drin,
ja,
und dann buchen einen Veranstalter, die einen nicht gesehen haben, die der Agentur glauben,
mhm,
und dann ist man da in so einem Verteiler sozusagen drin.
Ja, naja, verstehe.
Ja.
Und dann hast du ja auch bei der Kabarett-Bundesliga mitgemacht.
Sowas zum Beispiel, da macht man dann auch da mit. Ja.
Und da warst du war das Finale in Trier, habe ich gelesen. Und da bist du angetreten gegen, ich habe mir ihren Namen noch aufgeschrieben, Andrea Badei.
Boah, Wahnsinn. Andrea Badei, ja, richtig.
Und Andrea Badei hat auf ihrer Homepage stehen, über sich selber, steht unter ihrem Namen und unter ihrem Foto steht,
ja,
poetisch verspielt, elegant, deftig, komisch.
Das kam aus Duisburg, ja.
Naja, die hat so ein bisschen so eine Ruhrpott-Frau gemacht, so eine Nummer.
Ja,
ne?
Und aber auch gleichzeitig Opern gesungen oder, ja, ja, so Arien, sag ich ja mal, oder so. Chanson, wird man sagen. Ja. Ich glaube, Chanson.
Ja.
Ja, das war so, dass ich da in dieser Kabarett-Bundesliga wirklich 15 oder so KleinkünstlerInnen kennengelernt habe.
Ja, weil jeder in jeder Stadt antreten musste. Das war
jeder in jeder Stadt. Ich bin 15 Mal aufgetreten. Da gab es immer verschiedene Paarungen.
Ja.
Ja, das war der Wahnsinn.
Crazy.
Ja, das war der Wahnsinn.
Das ist natürlich auch, das ist ja so das, was man so Ochsentour nennt. Also was einen, glaube ich, echt gut schleift irgendwie so.
Ja.
Vor allem vor so einem Publikum, das Publikum, das zur Kabarett-Bundesliga geht, das kann man sich in etwa vorstellen. So. Das ist schon etwas gesetzter.
Das war gesetzter und da war auch oft nicht so viel da.
Ja.
Das war schon alles schwierig. Das war schon die harte Zeit. Das sind schon die Auftritte, an die man dann zurückdenkt, wenn man heute da ja vor mehr Leuten steht und sich denkt, oh ja, wie cool ist das, dass das jetzt so geklappt hat. Ja, klar.
Wo gab es denn so diesen Punkt, ab dem du gemerkt hast, jetzt wird es irgendwie interessanter oder jetzt ist es irgendwie, jetzt bin ich safer in diesem ganzen Gedöns?
Ich habe gemerkt irgendwann, ja, Geld ist, das geht alles geldtechnisch.
Mhm.
Also ich kann davon leben. Ganz schnell ging das.
Mhm.
Aber auch, dass man so die Sicherheit hat, ja, das wird jetzt wohl auch reichen die nächste Zeit über. Das war super, das ging relativ schnell. Aber dann war das einfach die große Frage, ja, aber wie geht's denn jetzt los?
Ja.
Also wird das jetzt immer so sein? Und ich glaube, da sind einfach so ein paar Sachen zusammengekommen.
Das Fernsehen wahrscheinlich dann einfach so ein Schlüssel.
Bisschen Fernsehen, aber das waren immer so Auftritte auch zum Abgewöhnen. Also ich finde Fernsehen ja unfassbar schwierig, da gute Laune zu haben.
Bist du bei Nightwash?
Nee, das ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht gemacht habe. Aber sonst so jede Kabarett-Sendung mitgenommen, sozusagen. Ja. Also Mitternachtsspitzen und so. Also erstmal toll, dass die einer auch überhaupt einladen und so am Anfang. Und dann,
da sind wir auch wieder bei diesen tollen Kabarettisten, also, Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und so.
Genau.
Diese alte Garde.
Genau. Aber dann musst du da halt auch liefern und das ist dann erstmal, also verrückt.
Ja.
Also du kriegst es ja so auf der Bühne, dann hatte ich mal gute Abende, mal schlechte Abende,
ja,
und dann nochmal im Fernsehen, da kriegst du halt einfach nochmal, dann wird dir gesagt, ja, du kannst den Marathon laufen? Und du bist so, ja, ich hab's einmal geschafft, ja super, dann mach jetzt mal mit Gewicht. So ein bisschen so ist Fernsehen.
Ja.
Das ist dann so, hier hast du eine 20-Kilo-Weste und bitte.
Ja.
Und diese 20-Kilo-Weste ist die Aufregung, ist all das so, oh, Licht an, jetzt bin ich im Fernsehen.
Ja,
ja, und jetzt sei witzig.
Ja.
Und das Publikum ist hell erleuchtet. Auch immer furchtbare Situationen.
Ja,
ja, und das sind dann, das war dann schon sehr hart am Anfang, so diese Fernsehauftritte zu haben. Und ich glaube, da kamen irgendwie so Sachen zusammen. Der Podcast mit Moritz, ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen, das war irgendwann wichtig, das wurde auf einmal kamen Leute, die haben gesagt, warum?
Der ist ja auch im Radio gestartet.
Und genau, und immer mehr haben diesen Podcast gehört. Und dann so, und dann gab es so ein paar Sachen, die dann so, dann haben wir, Moritz und ich zusammen eine Sendung gehabt.
Mhm.
Dann gab es heute Show ein bisschen und dann wurde das irgendwie so. Dann hat sich das so ein bisschen zusammen, dann bin ich selber mehr aktiver geworden bei Instagram und so. Und auf einmal, ja, haben sich da so mehrere Faktoren so zusammengefügt. Das habe ich am Anfang nicht so gecheckt, wie wichtig das ist. Dass das nicht nur wichtig ist auf der Bühne, so, sondern auch das Drumherum ganz wichtig ist. Du musst erstmal Leute dahin kriegen, dich überhaupt ansehen zu wollen. So, und dann musst du natürlich was abliefern können, aber das reicht nicht.
Ja.
Das reicht gar nicht. Das war, ja, das war mir alles nicht so klar.
Es gibt zum Beispiel auch diesen sehr beeindruckenden Auftritt von dir in der Anstalt, wo du Björn Höcke spielst und aber wirklich die Nummer gnadenlos bis zum Ende durchziehst. Gab es da nicht, das habe ich mich gefragt, als ich es mir so jetzt nochmal angeguckt habe, gab es da nicht irgendwo so einen Punkt, wo du gedacht hast, so, wenn ich jetzt hier gleich rausgehe, dann hassen mich alle?
Nee. Nee, das hat total Spaß gemacht. Also ich finde auch gerade bei der Anstalt, da checken das ja alle.
Ja, ja, aber trotzdem, nee. Es war auch so, es war aber trotzdem, ja. du hast ja so ein bisschen mit gespielt und hast gesagt so, ja klar, ihr klatscht jetzt hier alle nicht bei mir. Und dann hat er auch wirklich keiner geklatscht. Ja. Es gab schon so im Publikum auch so eine Irritation.
Ja, irgendwie. Aber das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Das war vielleicht so ein bisschen diese Vorspielrolle ganz am Anfang, weißt du? Da habe ich doch dieses Arschloch gespielt, da habe ich doch erzählt, ne? Von Büchner und so. Ja. So ein bisschen so war der ja auch.
Ja.
Und das war dann eine Genugtuung, dass das diesmal funktioniert. hat sozusagen. So ein Anti-Character. Nee, mag ich total gerne.
Ja.
Fand ich, nee, hat total Spaß gemacht. Und die sind, also das Team ist super von der Anstalt und die sind, fühle mich da sehr wohl und sehr zu Hause.
Ja.
Und direkt, habe ich mich direkt zu Hause gefühlt. Ja, und auch bei dem Publikum, ist ja eine Live-Sendung, völlig verrückt. Also jetzt gerade nicht, aber wenn da Publikum sitzt, ist das live. Das heißt, die kommen nochmal vorher raus und sagen, seien Sie bitte nett zu dem, der, ne, oder so, und machst du nochmal selber Warm-up und das Publikum ist dann schon so ein bisschen auf deiner Seite. Und da bin ich natürlich nicht als Björn Höcke rausgekommen. Also die haben schon gecheckt, der ist irgendwie, der ist eigentlich nett.
Jetzt ist ja Flamingos am Kotti dein aktuelles Programm, dein viertes Programm, dein viertes Soloprogramm, was ja auch schon eine Menge Holz ist sozusagen.
So.
Wie wünschst du dir am ehesten, wie es weitergehen soll? Einfach glaubst du, dass du irgendwann nochmal irgendwo anders hin willst, irgendwas anderes machen willst oder anders machen willst?
Also ich weiß immer, dass ich das schon bin, Stand-Up-Comedian, das werde ich mein Leben lang machen, glaube ich. Das ist schon toll. Und das mit der Sendung ist, also ich möchte noch ein bisschen was lernen, glaube ich.
Ja.
Noch ein bisschen lernen, irgendwie, wie geht es noch mal besser auf der Bühne? Da habe ich noch lange nicht ausgelernt, glaube ich. Da kann ich noch viel machen. Und ich habe zum Beispiel total Bock darauf, so Figuren zu spielen. Also immer mehr und auch mal angedeutet und so und da ab und zu so reinzuschlüpfen. Also soll jetzt kein so Figuren-Kabarett werden oder so, aber im Stand-up manchmal so Figuren zu spielen und da zu switchen, das finde ich schon nochmal sehr geil. So und mich da weiter zu. Nee, sonst bin ich, also jetzt gerade läuft es so gut, dass wenn das so bleibt, bin ich happy.
Sehr schön. Und das habe ich mir auch noch gefragt bei Jokes, diesem Podcast von dir, den du für Spotify gemacht hast, wo du dich ja mit KollegInnen unterhalten hast über Comedy, über Komik, wie erschafft man Komik oder so. Das ist auch sehr lustig. Der Beschreibungstext vom Podcast, der war: Was passiert, wenn ein Stand-Up-Comedian die Bühne verlässt? Und noch wichtiger, was passiert davor? Wie formt sich eigentlich Humor? Und was ist die Geschichte hinter den Pointen? Wir werfen einen genauen Blick hinter die Kulissen der Comedy-Welt bei der Beschreibungstext des Podcasts. Und meine MitarbeiterInnen haben mir hier dazu geschrieben, klingt das nicht wie der öffentlich-rechtlichste Beschreibungstext aller Zeiten?
Ah, wow, ja. Ja, das kann sein, ja. Vielleicht habe ich ihn geschrieben.
Aber so Text haben wir alle schon mal geschrieben.
Ja, so Texte müssen wir alle schon mal schreiben.
Das ist dann so, wenn einer sagt, komm, ich brauche schnell einen Text, dann schreibt man irgendwie.
Ja.
Aber was mich interessiert ist.
Stimmt total. Ist ein bisschen spaßbefreit. Ist ja auch ein bisschen spaßbefreiter Angang. Ich glaube, dann im Podcast hört man, das sind irgendwie coole Gespräche und irgendwie nett.
Du hast ja auch
aber du hast schon recht, das klingt sehr trocken.
Du hast ja eine sensationelle Gästeliste in diesem Podcast. Da ist ja wirklich, sind ja wirklich einfach nur die lustigsten Menschen Deutschlands zu Gast. Also, das ist wirklich der Hammer. Aber was ich mich immer frage, weil ich kenne das nämlich auch, weil bei uns zum Beispiel bei dem Podcast, den ich mache, Gästeliste Geisterbahn, da passiert uns das auch manchmal. Und ich habe das auch in anderen Podcast-UFO etc. so erlebt, dass wenn man so viel sich so mit dieser Materie Humor beschäftigt wie wir, also Stand-Ups guckt und vergleicht und alte Stand-Ups guckt, neue und so weiter und so fort, irgendwann wird es so einen technischen Nerd-Talk irgendwie, wenn man so über Humor spricht und kann man dann, weil du hast nämlich zum Beispiel mal im Interview gesagt, dass du eigentlich kaum noch, ich glaube das war sogar auch mit Sträter, dass du eigentlich kaum noch lachst, wenn du Kollegen zuguckst.
Ja.
Ist das so ein bisschen Betriebsblindheit?
Das klingt so doof, ne?
Ja.
Aber ja, ich freue mich dann irgendwie anders. wie wenn ich Musik höre. Ja. Ein bisschen so. Ist schon so. Ja, aber es gibt schon noch. Doch, gibt's schon noch Sachen, wo ich lache. Ja. Gibt's schon noch Sachen, wo ich lache. Aber jetzt zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt da irgendwie Gastgeber bin und da stehen Leute auf der Bühne, dann achte ich voll drauf, so, oh, hoffentlich kommt der gut an oder die gut an und alle haben eine gute Zeit. So, dann bin ich eher so darüber rum besorgt.
Ja.
Und,
aber das ist ja Empathie, die ist ja auch, das ist ja auch total wichtig.
Genau, ja, finde ich gerade als Gastgeber natürlich. Absolut. Das ist total, also wir, also ich glaube, das haben wir alle. Wir wollen immer, dass es den Leuten gut geht. Also das sind ja so zu harmoniesüchtige Menschen, versuchen fremde Menschen, versuchen fremde Menschen gute Laune zu machen. Ja. Ne? So ein bisschen so. Ja, absolut. Also, richtig komisch. So. Ja. Naja, manchmal habe ich es noch, aber genau, nee, geht jetzt nicht immer. Nee, muss da schon durch so eine Schicht durch. Aber wenn ich was richtig Gutes sehe, dann lache ich auch.
Ja.
Ja, so ist es nicht.
Und du bist ja jetzt Gastgeber von Till Reiners Comedy Hour, heißt sie, glaube ich?
Till Reiners Happy Hour.
Till Reiners Happy Hour, genau. Ja. Ein Format, das vor dir jetzt, glaube ich, 5 Jahre lang oder so Sebastian Puffpaff gemacht hat.
Sieben Jahre, 60 Sendungen lang.
Ja, krass.
Ja. 70 Sendungen.
Sebastian Puffpaff hat das gemacht,
ja.
Der ja jetzt TV Total moderiert.
Ja.
Dann bist du für ihn jetzt hinterhergekommen. Mhm. Jetzt ist die Frage, welcher Job von dir wird jetzt durch jemand anders ersetzt? Also das ist ja wie so ein Karussell. Wenn er jetzt zu TV Total weiterzieht und du seine Sendung übernimmst, wer übernimmt jetzt, weiß ich nicht, Talk ohne Gast oder so?
Nee, gibt's noch nicht. Nee, ich hinterlasse noch keine Leerstelle, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt sterbe, sind wir ehrlich, Freunde, dann wäre mir total wichtig, wenn du noch mal guckst, ich habe nämlich hier ein Carsharing-Car gemietet.
Oh ja.
Wenn du an mein Handy gehst, und das beendest, die Miete.
Du hast es reserviert. Ich glaube,
die ersten, die sich melden, sind diese Carsharing-Leute.
Wahrscheinlich.
Das sind die großen, das ist die Leerstelle, die ich hinterlasse.
Ja, aber es ist ja, ist natürlich auch ein gutes Mittel, um festzustellen, ob du noch lebst.
Absolut.
Ja,
ja klar. Ja. Ja, genau. Und das kostet richtig.
Lieber Till,
ja.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute hier gewesen bist.
Ach, ist schon vorbei, ja?
Ist schon vorbei. Ah. Ich hab übrigens auch noch gesehen, dass es ein Hotel gibt in Grafenau.
Ja.
Das heißt Das Reiners.
Ach, schön.
Und da habe ich gedacht, das wäre doch mal ein willkommener Ort, um eine Rezension drüber zu schreiben.
Tatsächlich? Und wo ist das? Grafenau?
Grafenau, das ist an der Grenze zu Tschechien, so Passau, die Ecke da hinten.
Schöne Ecke.
Bestimmt.
Wirklich wahr, also Passau mag ich sehr gerne.
Ja.
Ja,
dann gehst du nämlich ins Reiners und dann sagst du mal hallo.
Dankeschön.
Der Betreiber des Reiners sieht dir auch müh ähnlich. Also vielleicht gibt es da ja sogar irgendwelche.
Das ist unfassbar, du hast zu viel recherchiert.
Familie.
Also das wäre wirklich so, ich habe das Gefühl, du hast einfach bekifft irgendwann im Rabbit Hole.
Ich kann dir genau sagen, wie ich darauf gelandet bin, weil ich gelesen habe, dass du gerne unter Klarnamen Google-Bewertungen schreibst. Dann wollte ich unbedingt versuchen herauszufinden, ob ich deine Bewertung finden kann.
Nee,
habe ich nicht gefunden.
Nee, stimmt, es ist ja auch nicht Klarname.
Ich liebe Google-Bewertungen so sehr. Ich klicke immer die Leute an und gucke, was die alles bewertet haben.
Ja, voll, aber es ist mir zu peinlich. Außerdem wissen dann Leute, wo ich hingehe. Das ist mir unangenehm. Aber
du nennst dich dann Rill Tainers.
Nee.
Oder Schmil Schmeiners.
Nein. Nee, so ein Name, den man nicht checkt.
Naja, okay.
Ja,
verstehe. Nils Buckelberg.
Sowas zum Beispiel.
Ich hätte noch über 1000 Sachen mit dir
sprechen. Ja, ich auch. War total nett.
Also
Nils, das machen wir mal wieder. Letztlich mal in 100 Folgen wieder ein.
Ja, na, auf jeden Fall.
Ja?
Ich freue mich sehr, wenn du wiederkommst.
Total
bist
gerne.
Jederzeit herzlich willkommen.
Ja.
Dann reden wir über dein Volontariat beim Magazin Florieren.
Da würde ich gerne nochmal was richtigstellen. Ja, sehr gerne. Das wurde mir fälschlicherweise aus Wikipedia wohl rausgestrichen, aber das ist eigentlich, entspricht der Tatsache. Ich habe irgendwann mal gesagt, es entspricht nicht der Tatsache. Ich versuche da ein bisschen mit den Ebenen zu spielen.
Da freue ich mich. Dann wird hier nächstes Mal der große Ebenen-Talk stattfinden.
Ja, wir sehen uns auf der nächsten Meta-Ebene, würde ich sagen.
Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. War total schön.
Vielen Dank an Millie, die hat heute produziert. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.